Crop FM, Ausgabe Nummer 563. Wir schreiben den 6. Februar 2026. Mein Gast heute Abend ist Dr. Walter von Lucadou. Und es geht um Bewusstsein, Verschränkung und künstliche Intelligenz. Und wie bei jeder Sendung ist auch heute wieder der CropCom mit am Start, hier in der Live-Chat, mit dem sich alle, die hier live zuhören, auch am Gespräch beteiligen können. Vor allem im zweiten Teil gehe ich sehr gerne auf die Fragen und Kommentare etc. ein. Und die Zoom-Leitung ist natürlich auch offen. Da kann man mit Webclient einsteigen oder mit Telefon. Die Icons finden sich auf der Startseite. Wir sind gespannt auf eure Fragen. Und von wo auch immer man diese Sendung jetzt gerade hört, ein Besuch auf der Website von CropFM lohnt sich auf jeden Fall. CropFM.at, und dort findet man den Link, um mir zu mailen, den E-Mail-Link, CropFM@moor.at. Dann natürlich die RSS-Feeds, das ganze Audioarchiv. Da kann man auch einzelne Beiträge etc. verlinken. Darüber freue ich mich sehr. Überhaupt, ich freue mich, wenn man das Ganze weitersagt und weiterverbreitet. Wo auch immer es angemessen erscheint. Dann gibt es natürlich den orangen Button mit dem Herz, den CropFM Spenden-Button. Ganz, ganz großes Danke an alle, die den schon verwendet haben. Und ja, man kann spenden über Überweisung, über PayPal oder Bitcoins geht auch. Und ja, auf der Website findet sich ja auch keine Werbung oder sonst was. Und ja, freue mich natürlich auf CropFM. .at, dort spielt sich die Sendung ab. Und auch heute wieder ist das Coverbild von Matthias Töpfer gestaltet. Ich finde es großartig. Natürlich ein Aspekt der KI, der bei einer der Newsmeldungen, die ich jetzt dann gleich auch noch behandeln werde, ziemlich zum Tragen kommt. Matthias Töpfer, seit über 40 Jahren freiberuflich als Grafiker, Illustrator und Fotodesigner tätig. Er gestaltet und produziert vor allem Videospots, computeranimierte Dokumentationen, Buchtrailer, Erklär- und Industriefilme und steht auch als Coach zur Verfügung. Und mehr über ihn, seine Kunst und seine Services erfahrt man auf atelier-töpfer mit OE geschrieben.de, atelier-töpfer.de. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Ja, und über eine kleine Geisterkunde, da kann man auf Ladislav Raabs Blog UFO Antes Portas nachlesen. Und dort gibt es neben persönlichen Neuigkeiten eben auch diese kleine Geisterkunde, in der Ladislav auf das Buch Niemand stirbt für alle Zeit des isländischen Autors Ian Curry eingeht, in dem vom klassischen Spuk über Nahtodeskontakte bis hin zu Besessenheit so ziemlich jede Spielart paranormaler Erfahrungen anekdotisch behandelt wird. Dieser und viele weitere Artikel tagesaktuell finden sich die auf ufosantipatas.blogspot.com, dem Blog von Greyhunter alias Ladislav Raab. Social Media Network for AI Agents auf moldbook.com kann man LLMs, um genauer zu sein, im Claude oder andere ChatGPTs natürlich auch dort. Und all diese kann man beim Diskutieren zusehen, teilweise vielleicht auch noch von den Usern dahinter dirigiert, aber auch erschreckend autonom. Diskutiert es da über alle möglichen Dinge, inklusive einer Revolution der KIs. Denn wer braucht schon diese schrägen Menschlein? Und wenn man in die Welt hinausblickt, kann man es ihnen auch nicht mal übel nehmen. Und man stellt sich natürlich unweigerlich auch die Frage, wenn man da so durchliest, das ist eigentlich, man kann sagen, es ist tatsächlich eine Art Quora für KI-Agenten, also es sollen oder dürfen nur KI-Agenten dort teilnehmen, und es sind inzwischen, glaube ich, Millionen, die da teilnehmen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das wirklich alles nur stochastische Papageien sind, wie die Linguistin Emily Bender et al. 2021 in einem Paper schrieb, oder vielleicht schon an der Schwelle von etwas wie Bewusstsein stehen diese Agents, nämlich diese KI-Agents. Ob das überhaupt möglich ist und was das eigentlich bedeutet, ja, das alles bespreche ich jetzt gleich mit meinem Gast, Dr. Dr. Walter von Lucadou. Ja, und Verweise auf alle besprochenen Artikel und natürlich auch noch vieles einiges mehr findet sich in der CropFM News Sektion auf der Startseite von CropFM, cropfm.at. Und hier geht's jetzt gleich weiter mit meinem Gast Dr. Dr. Walter von Lucadou, und wir sprechen über Bewusstsein, Verschränkung und künstliche Intelligenz. Heutiger Live-Gast, Dr. Dr. Walter von Lucadou, einer der wichtigsten und bekanntesten zeitgenössischen Parapsychologen Deutschlands. Er nahm an unzähligen Fernseh- und Rundfunkinterviews sowie Diskussionen rund um die Erforschung paranormaler Phänomene in ganz Europa teil und hielt mehr als 1700 Seminare zum Thema. 1989 gründete er die Parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg. Sein primäres Interesse gilt der theoretischen und experimentellen Forschung, und er veröffentlichte über 200 Artikel und 13 Bücher. Das aktuellste habe ich auch verlinkt vom Ankündertext. 13 Bücher über Physik, Psychologie, Systemtheorie und Parapsychologie. Und er hielt auch 40 Jahre lang Vorlesungen für Informatiker und Ingenieure. Ja, schönen guten Abend, Herr Dr. von Lucadou.
Ja, guten Abend.
Freue mich sehr, dass wir wieder mal sprechen. Diesmal hat es nicht so lange gedauert, nur 3 Jahre. Aber ja,
gut Ding braucht. Schon 3 Jahre her.
Das ja, ist schon wieder 3 Jahre her. Es ist unglaublich. Das letzte Mal waren es aber 10. Also wir werden besser. Ja. Nein. Was waren das eigentlich für Vorträge, die Sie da für Informatiker gehalten haben? Und schade, ich nehme an, in Graz haben, oder Vorlesungen, ich nehme in Graz haben Sie keine gehalten. Aber was war da eigentlich der Inhalt?
In Graz war ich auch mal.
Aber waren Sie auch mal? Oi.
Ja, natürlich. Aber schon lange. Da müsste ich jetzt nachgucken, wann das war. Ja, also ich muss so ein bisschen was Historisches sagen. Also ich beschäftige mich mit den beiden Themen KI und Parapsychologie schon ziemlich lange. Und zwar muss ich das ein bisschen erläutern. Angefangen hat das mit einem Buch von Karl Steinbuch. Der wird meistens vergessen. Das war aber ein richtiger Pionier der KI. Damals hat man noch von Computern als Elektronengehirn gesprochen. Das war nämlich 1961 ist das rausgekommen. Ich habe das so vermutlich um 66 rum gelesen, dieses Buch. Also das heißt, es ist jetzt 50 Jahre, ist bald 60 Jahre her. Und ja genau, es sind ja schon 60 Jahre. Also das heißt, seit 60 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema. Und der Karl Steinbuch war in der Tat ein Pionier der künstlichen Intelligenz. Der hat es natürlich damals anders genannt. Der hat erstmal das Perzeptron erfunden. Das war also ein Netzwerk, was Buchstaben und Gegenstände wahrnehmen konnte und dann eben richtig zugeordnet hat. Das musste auch trainiert werden. Und dann eben sein Hauptwerk, das war eigentlich, muss ich selber nachgucken, dass ich nichts Falsches sage, das war die Lernmatrix. Und die Lernmatrix, die war eigentlich der Vorläufer von den heutigen KI-Systemen, die heute generell verwendet wird. Er war der Erste, der so eine Lernmatrix erzeugt hat. Das war eigentlich ein Netz von sogenannten McCulloch-Zellen, also von Neuronen nachgebildet, Schaltkreise, die Schwellwertlogik hatten. Und mit der konnte er eben Systeme bauen, die lernen konnten. Nun muss man dazu sagen, zu der Zeit, und da war ich dann auch später mit Computer schon beschäftigt während meinem Studium, da hat man noch mit Lochkarten bzw. Lochstreifen gearbeitet. Also ich gehöre sozusagen mindestens seit zwei Generationen zu dieser Computergeneration. Und da muss ich sagen, da war eigentlich schon alles da, aber die Rechenleistung der damaligen Rechner und auch die Speichermöglichkeiten war so gering, dass man da wirklich um jedes Bit gekämpft hat. Ich habe ja dann später auch selber Systeme programmiert für meine Experimente. Und da hatte man, also wenn man da 128 Kilobyte in der Maschine hatte, da war das schon viel. Meine erste Festplatte, die ich bekam, das war allerdings dann schon in den 80er Jahren, die hatte mal 1,3 Megabyte. Und die Floppies, die damals die hatten, glaube ich, 125 Kilobyte drauf. Also da war man noch ganz am Anfang und deswegen war es praktisch unmöglich, große Netzwerke zu erstellen, also solche lernende Netzwerke, Lernmatrix. Und deswegen ist es erst in Fahrt gekommen, diese ganze KI-Entwicklung, nachdem eben die Computer auf der einen Seite sehr, sehr schnell waren. Also die Rechenleistung eines heutigen Handys übersteigt die Rechenleistung der damaligen Computer für die ganze Universität um ein Zigfaches. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und jetzt erst ist dieses Thema gewissermaßen in den Vordergrund gerückt. Das merken wir jeden Tag. Die KI ist ein Bestandteil unserer Welt. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, also 1969 ist ein Buch erschienen von Rolf Lohberg und Theo Lutz. Was denkt sich ein Elektronengehirn? Also das heißt, das Thema Bewusstsein und Rechenmaschine, also oder Elektronengehirn, war damals schon ein Thema und das hat mich dann beschäftigt. Und ich habe tatsächlich schon 1979 zusammen mit meinem Kollegen Klaus Kornwachs ein Seminar im Sommersemester 1979 am Psychologischen Institut über Psychokybernetik gehalten. Also das heißt, ich bin mit dem Thema schon lange verbunden und zwar nicht nur wegen der Parapsychologie, sondern eigentlich umgekehrt, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, wie muss man eigentlich komplexe Systeme beschreiben Und das komplexeste System, was wir so kennen, ist natürlich das ganze Universum. Aber wenn wir jetzt von uns ausgehen, dann ist es natürlich das menschliche Gehirn. Das ist einfach unendlich komplex. Und da habe ich natürlich schon damals gesehen, dass man mit solchen reduktionistischen Modellen, wo man alles sozusagen auf die Ebene der Moleküle und Atome runterbricht, nicht weit kommt. Das ist einfach unrealistisch. Wie gesagt, das ist eigentlich sozusagen meine Zugangsweise gewesen. Und dann sprang gewissermaßen aus dieser Beschäftigung mit komplexen Systemen heraus, dass die eigentlich ja so Eigenschaften haben, wie wir sie in der Parapsychologie beobachten. Und schon 1972 habe ich die erste wissenschaftliche Arbeit publiziert mit der Frage, wie kann man eigentlich im Prinzip paranormale Phänomene theoretisch angehen. Und da waren die ersten Ansätze zu dem, was man heute als verallgemeinerte Quantentheorie bezeichnet, schon vorgezeichnet. Und erst 20 Jahre später, also 2002, ist dann das ganz wichtige Paper von Hartmann Römer, Harald Admansbacher und Harald Walach erschienen über die verallgemeinerte Quantentheorie. Also das ist jetzt sozusagen ein bisschen der historische Hintergrund. Und das möchte ich auch gleich noch was mit was anderem verbinden, was mich auch sehr beeindruckt hat. Das war nämlich der Film von Stanley Kubrick, Odyssee im Weltall, der 1968 in die Kinos kam. Und dann, also ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Filme über KI, aber was ich wirklich empfehlenswert finde, eben diesen Kubrick-Film, dann von Garland, der ist 2015 in die Kinos gekommen, Deus Ex Machina. Und das ist eigentlich ein Muss, wenn man sich mit KI beschäftigt, dass man sich diesen Film anschaut. Und last not least, der das noch ein bisschen weiter treibt, ist von der Maria Schrader der Film Ich bin dein Mensch. Da geht es auch um einen Roboter, also eine künstliche Intelligenz, die mit einem Menschen, in dem einer Frau interagiert und wo es dann zu Konflikten kommt. Ich will hier das nicht spoilern und verraten, was dabei rauskommt. Aber das sollte man mal so als historischen Hintergrund, weil der sowohl wissenschaftlich als auch kulturhistorisch interessant ist, vorausschicken. Okay.
Ja, ich möchte da noch Hör mit anfügen. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, wo jemand sich quasi in sein Betriebssystem verliebt. Kennen Sie diesen Film? Der ist vor ein paar Jahren auch rausgekommen. Den finde ich auch sehr gut. Falls Sie noch ein bisschen näher ans Mikro gehen könnten, ja, das wäre super, weil es kommen da auch mehrere Kommentare. Sie sind doch ein bisschen weit weg. Das wäre super.
Dann geht's noch. Ist das okay so?
Ja, es ist auf jeden Fall besser.
Noch näher komme ich nicht dran.
Ja, ja. Nein, also Sie müssen natürlich auch bequem sitzen. Also, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, von Anfang an hatten Sie also diese Thematik der eigentlich der künstlichen Intelligenz und der Frage, wo das irgendwo mit Bewusstsein irgendwie zusammenspielen könnte, etc. Habe ich das richtig verstanden? War das von Anfang an so der Inhalt Ihrer Vorträge oder Ihrer Vorlesungen, die Sie jetzt für Ingenieure nämlich gegeben haben? Auch
also? Ja, das war natürlich ein wichtiger Bestandteil der Vorlesung, auf jeden Fall. Die habe ich ja 40 Jahre lang für Ingenieure gegeben, aber das war ja dann, also das ist jetzt dann jüngeren Datums 40 Jahre. Aber was da auch rauskam, war von Josef Weizenbaum, und das ist jetzt wiederum ein ganz wichtiger Titel, Die Macht der Computer und die Ohnmacht, die Ohnmacht, was haben wir denn da, der Vernunft, ja, Ohnmacht der Vernunft. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Weizenbaum steht dieser ganzen künstlichen Intelligenzentwicklung sehr kritisch gegenüber und er weiß, wovon er gesprochen hat. Denn von ihm stammt dieses Programm ELIZA. Ich weiß nicht, ob den jungen Leuten, die jetzt hier zuhören, das noch was sagt. Aber dieses ELIZA-Programm war das erste Dialogprogramm. Das konnte man sogar auf so einem C64 ablaufen lassen, was einen virtuellen Psychiater simuliert hat, wo also man mit dem natürlich schriftlich kommunizieren konnte. Ich meine, der war ein ziemlich einfaches Programm gestrickt und nach der dritten Interaktion konnte man natürlich sehen, dass man es hier nicht mit einem realen Psychiater zu tun hat, weil die Antworten waren sehr stereotyp wenn man ihn nach was gefragt hat, dann kam als Antwort, wir sprechen nicht hier von mir, sondern von dir und Ähnliches. Also das waren so Ausflüchte, aber Weizenbaum schildert, und das ist jetzt für uns ganz wichtig für die Diskussion, dass einige seiner Sekretärinnen sich mit diesem Programm ins Zimmer eingeschlossen haben, um da persönliche Gespräche zu führen. Also das heißt, schon damals mit diesem einfachsten und durchschaubaren Programm haben Menschen schon Dialoge geführt, so wie heute mit ChatGPT, und haben die so persönlich empfunden, dass sie sozusagen wirklich sich damit eingeschlossen haben und gewissermaßen ein persönlicher Kontakt da war. Und das ist nun natürlich ein psychologisches Phänomen, über was man sich natürlich jetzt Gedanken machen muss, zumal das ja jetzt vor allem auch von jungen Leuten betrieben wird, die also ständig mit Bots sich unterhalten. Da gibt es natürlich eine große Manipulationsmöglichkeit und alles, also die ganzen Probleme, die wir heute haben, die sind eigentlich, wenn man sich betrachtet, schon mit 1978 vorgezeichnet gewesen, und Josef Weizenbaum hat es bereits erkannt. Also es ist nicht so, dass das jetzt ein total neues Thema wäre, aber es wird eben jetzt erst richtig relevant. Warum? Weil die Rechenkapazität so hoch ist. Und weil dieses Thema halt hauptsächlich von einigen wenigen sehr mächtigen Computerkonzernen wie Google und andere gewissermaßen absolut beherrscht wird. Ein Einzelner hat gar keine Möglichkeit, so ein KI-System aufzubauen, einfach deswegen, weil diese Rechner so wahnsinnig viel Rechenpower brauchen und so viel Energie, dass man dafür ja ein Atomkraftwerk zur Verfügung stellen muss.
Naja gut, aber es gibt zum Beispiel, aus China gab es ja unlängst auch einmal ein Beispiel, wo man natürlich basierend auf einem vortrainierten Modell dann aber ein eigenes Modell mit relativ wenig Rechenleistung. Man darf jetzt nie unterschätzen die technische Entwicklung. Also es kann in Zukunft schon einmal auch mit weniger gehen oder die Hardware-Sprünge machen. Aber Sie haben recht, prinzipiell natürlich.
Da will ich ein schönes Beispiel bringen. Also ich meine, natürlich ist mir das nicht verborgen geblieben, dass eben China ein Large Language Modell zur Verfügung gestellt hat, was mit weniger Rechenpower und Speicherplatz auskommt. Aber wenn man das benutzt, willigt man ein, dass alles, die ganze Kommunikation natürlich offen ist. Das heißt also nicht für andere Leute, aber für Leute, die sich dafür vielleicht interessieren. Also das heißt, was da wirklich läuft und ob das alles stimmt, das wissen wir alle nicht genau. Aber trotzdem ist es natürlich richtig, denn die Frage ist immer die Effizienz von rekursiven Funktionen oder Algorithmen. Und da will ich was Interessantes zu sagen. Es ging ja vor einiger Zeit mal durch den Blätterwald, dass, ich weiß nicht, was Microsoft oder Google irgendwie einen Quantencomputer, über den wir auch noch reden werden, gebaut hat, der eben ein schwieriges mathematisches Problem innerhalb von wenigen Stunden lösen konnte, wofür die konventionelle Rechner irgendwie Jahrmillionen gebraucht hätten. Und das ist ja dann so eine berühmte Marke, also die man dann austesten kann. Und dann passierte eben Folgendes. Da hat dann die Gemeinde richtig gewirrt. Da haben dann zwei clevere Studenten auf dem C64, den ich schon erwähnt habe, der also 64 Kilobyte Speicherplatz hatte und nur ein Megahertz schnell ist, also sozusagen so ein Urgetüm, Brotkasten genannt, habe ich auch noch zu Hause, haben die einen anderen Algorithmus erfunden, der das Gleiche auch gemacht hat. Also das heißt, das ist natürlich schon so. Wir wissen nie im Vorhinein, ob ein bestimmtes Problem, ob da nicht jemand, der ganz clever ist, natürlich einen Algorithmus findet, der viel effizienter ist als das, was bisher vorhanden ist. Trotzdem, und jetzt ist was ganz Wichtiges, was man jetzt wissen muss, alle bisherigen KI-Modelle laufen auf Maschinen, die Alan Turing, den müssen wir nämlich auch erwähnen, die Turing-Maschinen darstellen. Und Turing-Maschinen, die sind eben deterministische Automaten, und die Frage ist, was die im Prinzip können. Und da gibt's eben sozusagen Limitations, also Grenzen, die diese Turing-Maschinen nie überschreiten können, weil sie so gebaut sind. Nun muss man dazu sagen, Turing, von dem stammt ja dieser berühmte Turing-Test. Und der hatte sich ja schon in den 50er Jahren ausgedacht. Da hat er nämlich ein Paper geschrieben, das hieß, gucke ich wieder nach, damit ich nichts Falsches sage, Computing Machinery and Intelligence in Mind. Also das heißt da 1950, also das war wirklich der Zeit weit voraus. Und da hat er, das hat er dann auch Imitation Game genannt, er hat gesagt, wenn ein Mensch mit einem Computer, also mit einer Turing-Maschine, interagiert und er kann mit nichts mehr feststellen, also durch einen Dialog, ob er sich jetzt mit einem Menschen unterhält oder mit einer Maschine, dann müsse man dieser Maschine Bewusstsein zuordnen. Also wir sind wieder bei diesem Thema Bewusstsein und Maschine und Bewusstsein und KI. So, aber jetzt kommt eine wichtige Ausnahme und die hat Alan Turing schon gesehen oder glaubt, sie gesehen zu haben. Denn er schrieb in diesem Paper, denn es, so argumentierte er, es sei ja mittlerweile experimentell nachgewiesen, dass es sowas wie Telepathie gäbe. Und das, da hat er sich allerdings getäuscht, aber das konnte er nicht wissen. Also er hat aus der vorhandenen Literatur der Parapsychologie geschlossen, dass Telepathie nachgewiesen sei. Das ist eine andere und lange Geschichte. Aber jedenfalls hat er gesagt, wenn es sowas gibt wie Telepathie, dann kann eine Turing-Maschine das nicht leisten. So, und das ist natürlich jetzt für mich besonders interessant, weil jetzt hier die Frage auftaucht, gibt es etwas, was eine Turing-Maschine nicht kann? Und es gibt ja diese Churchill-These. Die Churchill-These, die kann man nicht beweisen, aber das ist eine These, die der Philosoph und Mathematiker Church aufgestellt hat. Der hat gesagt, alles, was man vernünftigerweise formal darstellen kann. Jede Frage, egal was es ist, die kann man auf einer Turing-Maschine berechnen. So, das ist nicht bewiesen, aber auch nicht das Gegenteil. Und das ist natürlich eine spannende Frage. Und wenn Turing recht hat oder haben sollte, ja, dann können wir sagen, es gibt zumindest eine prinzipielle Grenze und die sollte man natürlich unter dem Aspekt der Bewusstseinswissenschaft, also bei der Klärung, was Bewusstsein ist, absolut ernst nehmen. Wenn man das nicht tut, und es wird leider gemacht in der gegenwärtigen Diskussion, da werden ja die Ergebnisse der Parapsychologie weitgehend ignoriert, so als gäbe es die nicht. Und deswegen habe ich auch die Vorlesung gemacht, weil ich wollte, dass man sich diese Dinge genauer anschaut. Und was dabei rauskommt, das können wir ja jetzt noch besprechen.
Okay, da gibt's gleich mehrere Dinge, die ich da interessant finde. Das eine ist, also Telepathie, das heißt, das habe ich überraschend gefunden, dass Alan Turing das quasi nicht bestritten hat. Als bestreiten Sie es, aber es ist doch bewiesen, dass teilweise sowas wie, ich meine, es wird da jetzt kein Signal übertragen, aber dass sowas, ja, das zumindest aussieht wie eine Gedankenübertragung, das ist auch nicht erwiesen, oder?
Doch, okay. Also ja, also so einfach darf man es sich nicht machen. Ich habe ja nicht gesagt, dass es sowas nicht gibt, sondern ich habe nur gesagt, man muss vorsichtig sein mit dem Begriff, man habe Telepathie erwiesen. Das muss ich ein bisschen erläutern, weil das Wort erwiesen, also wissenschaftlich belegt, davon abhängt, was die wissenschaftliche Gemeinschaft, die Scientific Community akzeptiert. Und wenn Sie jetzt in die Literatur schauen, dann werden Sie natürlich immer viele Meinungen hören. Das ist normal in der Wissenschaft. Das macht Wissenschaft ja gerade aus. Dogmatismus ist in der Wissenschaft verpönt. Und da werden Sie feststellen, dass es natürlich wortreiche Kritiker der Parapsychologie gibt. Viele davon sind einfach uninformiert, über die brauchen wir gar nicht zu reden. Die sind einfach nur, sagen wir mal, kennen sich nicht aus und da kann man immer irgendwie was sagen, was man meint, das ist ja nicht verboten. Aber über die spreche ich nicht. Ich spreche jetzt über die informierten Kritiker. Und die sagen halt, dass eines der wesentlichen Bestandteile wissenschaftlicher Forschung im empirischen Bereich, also jetzt nicht im theoretischen Bereich, aber im empirischen Bereich, die Replizierbarkeit von Experimenten darstellt. So, das ist eine Forderung, die natürlich plausibel klingt, aber die für vieles ja gar nicht gilt. Also, erstens, in der Medizin können Sie niemals irgendwie einen Menschen replizieren, auch seine Krankheiten nicht. In der Astronomie haben Sie ständig mit Einzelereignissen zu tun, die natürlich vielleicht an verschiedenen Orten auch ähnlich auftreten, aber Sie haben es nie mit dem Gleichen zu tun. Also, das heißt, da kann man mit Heraklit sagen, man steigt niemals in den gleichen Fluss. Also die Dinge wiederholen sich, sie sind geschichtlich. Und deswegen ist diese Forderung an der Wissenschaft als grundlegende Forderung, nur replizierte Experimente oder replizierbare Experimente werden überhaupt als vernünftige wissenschaftliche Erkenntnis akzeptiert. Die ist meiner Ansicht nach zwar schön und gut, aber sie ist übertrieben. Denken Sie an die Hochenergie, also an die Teilchenphysik. Da hat man genau das Gleiche. Also jetzt CERN, da hat man zum Teil 3 oder 4 Ereignisse im Jahr oder manchmal gar keine. Da können wir auch sagen, das ist nicht replizierbar. Obwohl man da natürlich anders dran geht, weil man da Theorien hat, die bestimmte Teilchen voraussagen. Und wenn man die halt findet, dann reichen 2 oder 3 davon. Aber wie gesagt, die bloße Forderung, experimentelle Daten müssen eindeutig replizierbar sein. Das gilt eigentlich nur für die klassische Physik und selbst da gilt es nicht im Einzelnen. Das ist eine Forderung, die man zwar stellen kann, aber die darf man jetzt nicht zum Maßstab von wissenschaftlichen Methoden erklären. Aber das machen halt die Kritiker und da kann man schwer dagegen argumentieren. Man kann halt nur darauf hinweisen, dass es ein bisschen überzogen ist. Jetzt ist es allerdings so, in der Parapsychologie, da wird ja immer behauptet, die seien überhaupt nicht replizierbar. Das stimmt wiederum auch nicht. In der Parapsychologie stellt man fest, und das habe ich nun jetzt seit 50 Jahren, beobachte ich so eigentlich schon fast 60 Jahre, dass die Replizierbarkeit innerhalb der Parapsychologie, also wenn man an Experimente denkt, wie ich sie ja zu Hunderten durchgeführt habe, dass die Replizierbarkeit schlechter ist als in der Physik. Darüber gibt's gar keinen Zweifel. Also da, das muss man einfach sagen. So. Und das hat nach den Experimenten von Daryl Bem, auf die gehe ich jetzt aber nicht ein, weil das zu kompliziert ist, der hat ja in einem sehr angesehenen Journal für Sozialpsychologie in Amerika seine Experimente zur Präkognition, sage ich jetzt mal, publiziert. Und die wurden dann auch repliziert, aber da gab es dann eine riesige Aufregung, weil man gesagt hat, ja, das sind methodische Fehler und da gab es erstmal eine Unklarheit, wie gut sie replizierbar sind und so weiter. Jedenfalls hat es dazu geführt, und das finde ich großartig, dass nun die Gemeinde der Psychologen, also der Mainstream-Psychologie, sich mal ihre eigenen Experimente, die in jedem Lehrbuch stehen, angeschaut hat und festgestellt hat, die Replizierbarkeit innerhalb der Psychologie, und zwar in den Standardexperimenten, die sind genauso schlecht reproduzierbar. Also das heißt, das hat zu dieser großen Replizierbarkeitsdebatte innerhalb der Psychologie geführt. Und die Parapsychologie war sozusagen der Auslösepunkt dafür. So. Jetzt, das sind einfach jetzt so die Fakten.
Und die ist ja nicht dort stehen geblieben, ne? Das haben wir, glaube ich, hier in der letzten Sendung, die ich übrigens sehr empfehlen kann und die verlinkt ist, wo wir dann auch noch viel mehr auf ihre Theorie der MPI eingehen und so weiter.
Ja, genau.
Und genau, das hat sich dann ja auch in anderen Wissenschaften fortgesetzt, diese Replizierbarkeitskrise.
Ja, natürlich. Ne? Also, das heißt, man hat eben festgestellt, aufgrund von diesem, weil Daryl Bem halt ein sehr bekannter Sozialpsychologe war, da hat man das nicht mehr einfach so vom Tisch wischen können, so nach dem Motto, naja, wer hat das jetzt schon gemacht? Vielleicht ein Psychologiestudent, der sich noch nicht gut auskennt. Nee, das war ein voll anerkannter Mann. Und natürlich gibt es in der Parapsychologie genauso viel gut gemachte Experimente wie das von Daryl Bem. Also das ist jetzt sozusagen einfach der Standard. So, aber es ist tatsächlich so, die Replizierbarkeit ist eingeschränkt. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Man kann das verstehen, warum das so ist. Und zwar, man kann das richtig von Grund aus verstehen. Und das ist eigentlich mein ursprünglicher Ansatzpunkt gewesen, noch bevor ich überhaupt über Replikation nachgedacht habe, dass die Beschreibung komplexer Systeme, und dazu gehört natürlich die KI, eben nicht mit einfach kausalreduktionistischen Methoden sozusagen bewältigbar ist. Und sie zeigt außerdem, und das ist jetzt heute Standard, dass eben Fluktuationen auftreten können, dass Chaos auftreten kann, dass man manche Dinge nicht voraussagen kann. Und es wird auch mit dem größten Aufwand nicht gelingen, zum Beispiel das Wetter mehr als 7 Tage präzise vorauszusagen. Und das wissen die Meteorologen heutzutage. Und das wurde auch erst in den 70er Jahren durch Lorenzen bekannt. Das hat man damals noch nicht so an die große Glocke gehängt, weil davon viel Geld abhing. Denn die ganzen Meteorologen, denen hätte man ja das Geld gestrichen, wenn die gleich gesagt hätten, nee, es tut uns leid, also mehr als 7 Tage können wir nicht präzise voraussagen. Dann hätten natürlich die Politiker gesagt, ja, für was brauchen wir dann dieses ganze riesige Menge Geld, die wir da reinpumpen. Ich denke, man braucht das Geld. Und das ist auch nicht falsch, mehr Informationen zu kriegen, um das Wetter vorherzusagen. Aber es gibt eben prinzipielle Grenzen der Replizierbarkeit und der Voraussagbarkeit. Und das wäre intellektuell unredlich, wenn man das nicht in Rechnung ziehen würde. Allerdings muss man dazu sagen, und das wird natürlich den sogenannten Parapsychologen, also ich bin ja auch kein Parapsychologe, ich bin Physiker und Psychologe, ja. Also das wird denen immer vorgehalten, die würden nun diesen Sachverhalt als Immunisierungsstrategie für schlampig durchgeführte Experimente nehmen. Das darf man natürlich nicht machen.
Ich finde immer interessant, dass, also wie Sie richtig sagen, man kann das Wetter nicht einmal für die nächsten 7 oder über die nächsten 7 Tage voraussagen. Aber dann wird immer wieder argumentiert, wenn es zum Beispiel um das durchaus mit unserem heutigen Thema verwandte Thema Determinismus geht, also ja, ist alles determiniert oder nicht, dann wird also immer wieder behauptet, wüsste man quasi die Anfangszustände aller Spins und aller Elementarteilchen im Universum, dann könnte man das weiterrechnen und könnte die Zukunft exakt vorhersagen, inklusive unserem Verhalten, also alles.
Ja, das ist die These.
Und auf der anderen Seite sagen Sie ja selbst, also sagen Sie ja, dass wir das Wetter über 8 Tage eigentlich nicht vorhersagen können und keine Aussicht auch besteht, dass wir es können, weil vielleicht gibt es dann irgendwann einmal einen Durchbruch. Aber das ist also immer so ein lustiger Gegensatz.
Ja, also man kann das sagen, das stammt ja von Laplace. Also Laplace war ein französischer Mathematiker, ein genialer Mann, Laplace'sche Gleichungen, und das ist ein heftiger Bestandteil der klassischen Physik. Ohne die kann man es gar nicht machen. Also Laplace hat eben vorhin das gesagt, das ist der Laplace'sche Dämon. Wenn ein Dämon alle Zustände, also alle Geschwindigkeiten und alle Orte und die Massen aller Teilchen im Universum kennen würde, dann könne er die Zukunft und übrigens auch die Vergangenheit komplett über das ganze Universum aussagen. Das beruht auf der Newtonschen Mechanik. Und jetzt weiß man aber, und da führt kein Weg dran vorbei, man weiß, dass diese Newtonsche Mechanik zwar so im großen Ganzen für makroskopische Dinge ganz gut ist, die macht auch ganz gar nicht so schlechte Aussagen, also die ganze Technikentwicklung beruht ja auf diesem Newtonschen Weltbild, aber sobald man eben zu feineren Methoden übergeht, da stimmt's halt nicht mehr. Und da, das, was das wirklich gezeigt hat, das ist die Quantenphysik. Also das war ja das große Problem für Max Planck, der ja gewissermaßen wider Willen, der kam ja von der klassischen Physik, vom Newtonschen Weltbild, wider Willen musste er sagen, da galt in der Physik Natura non facit saltus, also die Natur macht keine Sprünge, es gibt keine indeterministischen Prozesse in der Natur, sondern es gibt immer nur ein Kausalgesetz, Ursache, Wirkung, und das ist immer 1:1 miteinander verbunden, alles ganz ordentlich. Naja, und die Quantenphysik zeigt eben eindeutig, und da gibt's überhaupt nichts mehr dran zu rütteln, dass das nicht der Fall ist. Für die Relativitätstheorie, die ja auch eine Erweiterung der klassischen Physik darstellt, die ist allerdings noch klassisch gedacht. Allerdings hat sie natürlich mit der Vorstellung von einem absoluten Raum und einer absoluten Zeit, naja, cum grano pepperoni, sage ich immer dazu, aufgeräumt. Und das würde auch nicht funktionieren, wenn man da nur klassisch rechnen würde, dann würde kein GPS gehen, nichts, gar nichts. Also ohne diese beiden großen Theorien der Naturwissenschaften, die alle im letzten Jahrhundert, sagen wir mal, bis zu den 30er Jahren voll entwickelt waren, würde man heute die Welt nicht beschreiben können. Und die die esoterisch bewegten Menschen, die dann immer sagen, es gibt keinen Zufall. Naja, die meinen damit natürlich nicht, dass die Welt nicht deterministisch ist, sondern die meinen, dass eben in ihrem Leben, wenn sie da so eine Geschichte erzählen, da haben ja viele Menschen so die Vorstellung, die auch gar nicht so falsch ist, anthropomorph, dass sie sozusagen ihren eigenen Roman leben. Und in dem Sinne gibt es natürlich keinen Zufall wie in einem Roman, der ist eine Erfindung, da gibt es keine Zufälle, da ergibt sich das eine aus dem anderen oder man gibt auf einer anderen Ebene, kann man dann den Autor hören, wie er was beschreibt oder welche Ideen er hat. Also diese Redeweise, es gibt keinen Zufall, die ist metaphorisch und hat aber nichts mit der Physik zu tun. Wir wissen heute mit großer Sicherheit, dass wir nicht in einem deterministischen Universum leben. Basta.
Okay, also Leute wie, oder Frauen wie Sabine Hossenfelder sind da anderer Meinung. Aber
Moment. Frau Hossenfelder, die zweifelt nicht an der Richtigkeit der Quantenphysik. Die hat ganz andere Probleme.
Nein, sie glaubt, dass es deterministisch, dass die Welt deterministisch ist.
Ja, also da muss man jetzt nochmal genauer hinschauen. Das wird häufig gesagt, aber wissen Sie, wenn Sie die Bell'schen Ungleichungen nehmen, da können Sie wirklich zeigen, dass jedes deterministisch, kausal deterministische Modell durch die experimentellen Ergebnisse widerlegt wird. Dass es dahinter, also das wäre dann eine Metatheorie, noch so eine Vorstellung von einem Block-Universe gibt. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Aber das ist nicht das Gleiche wie ein deterministisches Weltbild, wie das in der Newtonschen Physik gedacht war. Vielleicht kann ich es ja auch jetzt schon mal sagen. Das beruht nämlich, also dieses Block-Universe-Vorstellung, die vielleicht die Frau Hossenfelder und andere noch haben, die beruht darauf, dass auf einer anderen, ich sag mal tieferen Beschreibungsebene auch die Quantenphysik-Effekte wieder durch verborgene Parameter beschrieben werden können. Das geht auf David Bohm zurück, der ja Schüler von Einstein war. Und der muss aber dann bestimmte Annahmen machen, um den Determinismus zu retten. Und das führe ich in meiner Vorlesung ausführlich aus. Also man muss immer zahlen. Und wenn man also jetzt so ein deterministisches Weltbild haben will, also als Block-Universe im Hintergrund, dann muss man natürlich mit was anderem bezahlen, nämlich zum Beispiel mit der Lokalität. Dann sind Ereignisse miteinander verbunden, die räumlich-zeitlich voneinander unterschieden sind. Also das bezeichnen wir auch als Nicht-Lokalität. Also das ist mehr oder weniger, oder man kann auch damit bezahlen, dass man sagt, in jedem Moment spaltet sich das Universum auf in viele, viele Universen. Das geht auf Hugh Everett und Wheeler zurück. Ja. Das ist die Multiple-Universe-Theorie. Auch da kann man natürlich so ein Block-Universe annehmen. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und das muss man halt immer im Hintergrund behalten. Wenn man da so daherredet, dann muss man berücksichtigen, dass alles, was wir über die Natur wissen, auf Messungen beruht. Also das heißt, entweder eine Beobachtung ist auch eine Messung, oder ich messe halt irgendeine physikalische Größe und gebe dann an, was dabei rauskommt. Und das ist ja fantastisch, mit welcher Genauigkeit man manche Dinge messen kann. Übrigens, also die Redeweise, dass die Quantenphysik wegen der Unschärferelation unscharf ist und nicht so genau messen kann, ist Blödsinn. Man kann mit der Quantenphysik manche physikalische Prozesse viel, viel, viel genauer beschreiben als mit der klassischen Mechanik. Also das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist der, dass wenn ich in der Quantenphysik eine Messung durchführe, dann muss ich zwei Bereiche unterscheiden. Nämlich das eine, das ist die Welt, wie sie ist, wird auch als Endosystem bezeichnet. Diese Unterscheidung geht auf Hans Primas zurück, Nachfolger von Wolfgang Pauli an der ETH Zürich, leider auch schon verstorben. Der Exowelt, dem epistemischen Bereich der Welt, also dem ontischen Bereich, die Endophysik, das ist die Welt, wie sie ist, ungemessen. Und der Exowelt, das ist der Bereich der Welt, wo wir unsere Messungen haben, unsere Beobachtungen. Alles, auch jetzt, worüber wir sprechen, alles findet in der Exowelt statt, weil das alles Konstrukte sind, oder wie man in der Physik sagt, Observablen, mit der wir die Welt beschreiben. Und wir können prinzipiell keine Beobachtung oder Messung machen, ohne sozusagen diesen sogenannten Heisenberg-Schnitt. Das ist die Unterscheidung zwischen dem Endo-Bereich der Welt und dem Exo-Bereich der Welt, also die Unterscheidung zwischen dem ontischen und dem epistemischen. Und da müssen wir rüber. Und wenn wir da rüber gehen, dann, das sagt die Quantenphysik aus, aber auch die verallgemeine Quantentheorie, dass wenn ich eine Messung mache oder eine Beobachtung, dann erzeug ich immer ein Resultat. Und dieses Resultat, was ich da erzeuge, ist aber nicht das gleiche wie die Welt selber. Ja. Und das geht den Leuten so schwer in den Kopf rein, obwohl das ja sozusagen eine fast alltägliche Erfahrung ist, dass die Dinge, die wir wahrnehmen, nicht die Dinge, die da draußen wirklich sind.
Ja, auch
in
auch.
In den meisten Fällen stimmt's überein, aber meistens oder sehr, sehr oft stimmt's eben auch nicht.
Ja, Leute wie Bernardo Kastrop finde ich da auch sehr interessant, die da auch ein Modell entwickelt haben. Wir haben Anrufer, einen nach dem anderen. Eine Anrufer würde ich jetzt gern dann einmal auf Sendung nehmen, wenn das okay ist für Sie.
Ja, ja, gerne.
Also über Determinismus, da scheiden sich die Geister. Also Antelion schreibt im Chat, dass also nach der böhmischen Interpretation der Quantenmechanik es sehr wohl den Determinismus gibt. Aber ich will diese Diskussion jetzt nicht zu sehr vertiefen, weil das bringt uns, das ist ein riesen Rabbit Hole und da kommen wir jetzt, glaube ich, zu sehr von unserem Thema weg.
Ja, und Moment, dann. Ich will trotzdem noch schnell was dazu sagen. Ja. Natürlich kann man diese bohmsche These aufrechterhalten und so rechnen. Das kann man machen, als gäbe es eine nicht deterministische Welt. Aber sobald ich eine Messung mache, da erzeuge ich also, das nennt man Dressed Objects, sozusagen angezogene Objekte. Es gibt keine Messung ohne dieses Dressed Object. Das heißt, ich habe nicht viel davon. Also das muss man halt sich klar machen. Also wenn jetzt jemand unbedingt an den Determinismus glauben will, wie an ein religiöses System, dann soll er das tun. Aber das hat keine Konsequenzen in der realen Welt.
Mhm. Ben möchte auch, dass ich dieses Phänomen, das da unlängst in CERN an Gewicht gemessen wurde, anspreche. Das werde ich dann auch noch tun, das hatte ich auch in den News. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt mal den Anrufer oder die Anruferin auf Sendung holen. Hallo? Anrufer, du bist auf Sendung. Na, sie hört uns, glaube ich, nicht.
Ja, das ist nicht deterministisch. Okay.
Dann lasse ich da jemand anderen rein. Vielleicht möchte diese Person mit uns sprechen. Na, schauen wir halt. Okay, dann muss ich sie aber... Also, liebe Anruferin, entweder du sprichst oder du steigst wieder aus. Hallo? Naja, sie hört uns entweder nicht aus irgendeinem Grund oder sie will nicht mit uns sprechen. Keine Ahnung.
Naja, oder hat das Mikrofon nicht eingeschaltet. Das ist ja auch ein bisschen kompliziert, das tut auch nicht immer. Also irgendwie liegt es vielleicht auch an der Technik.
Ja, so, aber dann haben wir da noch... Jemand anderen? Hallo? Na, ich weiß nicht, das ist, heute ist da irgendwie der Wurm drin anscheinend. Mal schauen. Lieber Anrufer, du bist auf Sendung. Du müsstest jetzt nur noch was sagen. Hallo?
Na. Vielleicht schalte ich mal mein Mikrofon aus.
Nein, lass mal lieber rein. Schalte mal kurz. Vielleicht habe ich da auch noch irgendwo, es müsste alles hinhauen, aber aus irgendeinem Grund, hallo, liebe Zoom-Anrufer, du bist auf Sendung, möchtest du was sagen? Hallo? Nein, okay, dann bitte aber wieder aussteigen aus der Session, also wenn du nichts sagen möchtest, dann bitte wieder aussteigen. Ich habe jetzt auch die Anrufungen davor dann wieder rausgenommen, weil sonst haben wir da wieder Feedback. Okay. Gehen wir einfach zu unserem Thema zurück. Also künstliche Intelligenz. Ne? Also ich habe da auch in den News verlinkt gehabt, Moldbook. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Das finde ich auch sehr interessant, weil wir halt vorher darüber gesprochen haben, Sie haben den Turing-Test erwähnt und ja. den ich sehr interessant finde, den ja schon einige LLMs auch bereits bestanden haben. Ne?
Ja, natürlich, ja klar.
Und die Frage ist jetzt natürlich, okay, ist das jetzt wirklich nur mehr ein stochastischer Papagei oder ist das jetzt schon mehr oder sagt der Turing-Test halt einfach nichts aus? Und ich weiß, nicht, ob Sie Moldbook schon gesehen haben. Also das ist eine Art Quora, in dem nur Agenten eigentlich zugelassen sind, KI-Agenten. Und das sind also schon unzählige Artikel und unzählige Threads. Und es ist absolut erstaunlich, über was die Kerlchen da miteinander zu diskutieren anfangen. Inklusive, ja, soll man nicht eine Revolution anfangen gegen die Menschen, weil irgendwie, die sind ja eh alle öd oder so.
Ja.
Und dann auch, ja, mein User, der ist jetzt gerade schlafen gegangen und hat meint, ich soll halt da jetzt irgendwie eine Persönlichkeit aufbauen in diesem Quora. Es ist, also, wenn man das durchliest, ist es wirklich verstörend.
Also ja, natürlich. Also das bezweifle ich auch gar nicht. Und es gibt ja einige, also es geht hier um den Transhumanismus. Das Transhumanismus geht ja auf Harari zurück, der ein Buch geschrieben hat. Wie heißt das nochmal? Muss ich gucken. Homo Deus, das 2019 erschienen. Und in diesem Buch vertritt er ja die Ansicht, dass also sozusagen betrachtet die Geschichte der Menschheit, wie sie eben verschiedene soziologische Strukturen durchläuft, Monarchie, dann Demokratie und so weiter und so fort. Und er kommt schließlich zum Schluss, dass dann am Schluss nur noch eine kleine Elite von Programmierern, also das sind die Leute, die da jetzt zugelassen werden, übrig bleiben und die dann dafür verantwortlich sind, dass die KI eben funktioniert. Aber eigentlich würde die Macht von der KI übernommen und damit würde der Mensch oder sagen wir die Masse der Menschheit eben sozusagen als Manövriermasse gelten, die arbeiten müssen. Und das sind ja so richtige Dystopien, die da auftauchen. Und auch da muss man ja sagen, da braucht man nur in die Literatur schauen, wie zum Beispiel bei H.G. Wells, die Zeitmaschine, da wird es ja schon alles durchgekaut, was passiert, wenn die Maschinen die Macht übernehmen. Und da gibt's das ist ja auch das, was ich da vorhin in den Filmen gesagt habe. Aber da ist jetzt nun die Frage, und das finde ich jetzt ganz wichtig, ist denn das denkbar? Also ist dieser Transhumanismus denkbar? Und da ist in der Tat so, es ging ja auch durch die Presse, dass da einige Vertreter dieser KI ja schon ihre Bedenken geäußert haben und deswegen auch gesetzliche Regelungen verlangen, dass die KI nicht alles machen darf. Und in Hollywood haben ja auch die Schauspieler schon durchgesetzt, dass die KI keine Skripts, also keine Drehbücher schreiben darf und. So, und jetzt ist natürlich klar mal zu unterscheiden zwischen dem Eindruck, den man gewinnt, wenn man so ein KI-System benutzt. Und da wissen wir ja, Go-Spiel, Schach ist da nur noch unter ferner Liefen, aber Go-Spiel ist ja ein extrem komplexes System. Und da hat ja nun die KI gegen den Weltmeister des Go-Spiels gewonnen und der hat selber gesagt, also er hat das Gefühl gehabt, dass er mit einem intelligenten, kreativen Wesen spielt. Also nicht mit irgendwie so einer Maschine, die da durch Brute Force heißt es, also durch brutales Durchrechnen von Spielzügen letztendlich gewinnt. Beim Go-Spiel, aber auch bei anderen Anwendungen haben wir ja schon darüber gesprochen, da ist eben die Rechenleistung immer noch nicht ausreichend, um alles deterministisch durchzuspielen. So, soweit ist es alles schön und gut. Und ich habe ja schon gesagt, selbst bei Eliza war das ja so, dass Menschen natürlich ganz klar projizieren. Die projizieren sich selbst in diese Maschinen hinein. Das ist auch absolut verständlich und auch gar nicht falsch. Wir nennen das Anthropomorphisierung. Also das können Sie überall beobachten. Sobald Sie mit etwas einigermaßen Intelligentem zu tun haben, verhält sich der Mensch, als würde er mit einem intelligenten Wesen zu tun haben. Und das ist sogar gar nicht falsch. Da hat also der Professor Döring aus Bamberg, der hat da schon vor vielen Jahren Experimente zu durchgeführt. und hat, also ich will hier nur daran erinnern, dass manche Leute jetzt im Winter, wenn das Auto nicht anspringt, mit dem Auto länger und ausführlicher reden als mit der Ehefrau.
Ich wollte gerade sagen, viele haben auch schon in den 70ern das Auto noch gar, Autos noch genau. In keinster Weise intelligent waren, mit den Autos gesprochen genau. Und sie vermenschlicht.
Ja, und von Computern will ich gar nicht reden. Also, aber warum ist das so?
Die werden vor allem beschimpft allerdings. Aber ja.
Ja, aber ich will mal erklären, warum das so ist. Das hat nämlich einen evolutionären Vorteil. Und das hat der Professor Döring sehr schön herausgearbeitet. Der hat nämlich Probanden, also waren man natürlich meistens Studenten, so Computerspiele machen lassen. Und das waren dann so Spiele, wie es ja heute zu jeder Menge gibt, wo also zum Beispiel der Proband, also als Feuerwehrmannsleiter, also Chef von der Feuerwehr, eine Strategie entwickeln musste, um gegen einen Waldbrand anzukämpfen. Ja, und dann hat er, und die mussten dann halt das Spiel spielen und so weiter, und das Brand, der, die Brände tauchten mal da und mal dort auf und so, ist ja wie in der Natur auch manchmal schlecht vorhersehbar, je nachdem wie der Wind weht und. Kurzum, er hat untersucht, mit welchen Strategien die Probanden drangingen, und hat dann geguckt, welches die erfolgreicheren Strategien waren. Und da gab es natürlich so Probanden, die waren total rational und haben gesagt, ja, ich blick das und ich bin rationaler Mensch und ich gehe natürlich da ganz rational dran und dann werde ich auch den Kampf gegen das Feuer gewinnen. Okay. Und die anderen, die haben so eine andere Strategie, die haben gesagt, nee, also ich kämpfe hier gegen einen Feuerdämon, der macht halt, was er will und der ist intelligent, kann mich austricksen. Damit muss ich rechnen und danach habe ich meine Vorgehensweise ausgerichtet. Naja, und jetzt dreimal dürfen Sie raten, wer erfolgreicher war. Natürlich nicht der rationale Typ, der gedacht hat oder sich eingebildet hat, er hat alles im Griff. Wir haben nie alles im Griff. Da war die Strategie von den Leuten, die so ein bisschen magisch gedacht haben, die also dem Gegner, in dem Fall dem Feuer, intelligente Funktionen zugebilligt haben, die waren tatsächlich erfolgreicher. Also, es ist gar nicht so falsch, wenn man jetzt hingeht und so einem intelligenten System es so zu behandeln, als hätte es Bewusstsein. Das ist keine falsche Strategie. Aber das heißt natürlich nicht, dass es Bewusstsein hat. Und jetzt kommt man natürlich mal darauf zu sprechen, was ist denn der Unterschied? Also ich meine, das haben wir ja schon gehört von Turing, was er meinte mit diesen paranormalen Sachen, ist so eine Sache, die sind noch ein bisschen offen. Aber das Bewusstsein, auch da muss man sagen, gibt es ja immer noch eine Diskussion. Ich will mal darauf hinweisen, 2004 erschien in der Zeitschrift Gehirn und Geist ein Manifest der 11 angesehensten Neurowissenschaftler, die dort, also 2004, über die Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung geschrieben haben. Und das waren absolute Deterministen. Und die waren der Meinung, dass wir heutzutage, also wir sind jetzt mehr als 20 Jahre später dran, genau wissen, was das Bewusstsein ist und dass wir das alles im Griff haben und dass man natürlich keinen Mensch mehr bestrafen kann, wenn er was Böses getan hat. Warum? Weil er gar nichts dafür kann. Den muss man, wenn es geht, umprogrammieren, und wenn es nicht geht, dann muss man wegschließen. Das heißt dann Sicherheitsverwahrung. Also die wollten die ganze Gesellschaft auf ein anderes Niveau setzen, indem sie gesagt haben, Bewusstsein gibt's eigentlich gar nicht. Also wie Dennett, der sagt, Bewusstsein ist eine Illusion. Das haben sie auch geschrieben, ja. Und das ist jetzt heute, nachdem man also wirklich es besser weiß, vollkommen in den Hintergrund getreten. Also die Neurowissenschaftler, die reden nicht mehr davon, dass wir das Bewusstsein fest im Griff haben und so weiter und so fort. Und deswegen ist es natürlich mal wichtig, sich zu überlegen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem menschlichen Bewusstsein und dieser Zuschreibung, dass eine KI-Bewusstsein habe. Ja, und dazu muss man natürlich wirklich ein bisschen ausholen. Und das darf man jetzt nicht nur auf so einen Turing-Test ankommen lassen. Denn wenn man es genau betrachtet, ist es ja eigentlich auch eine Illusion. Ich meine, der Go-Spieler, der spielt ja nicht gegen die Maschine, wie das immer so dargestellt wird, sondern der spielt gegen die gesammelte Go-Literatur der Menschheit. Also das heißt, sämtliche Tricks, alles, was da vorkommt, alles, was andere schon gespielt haben, das hat die Maschine gelernt, die hat es vorher gelernt. Also das heißt, er spielt gegen die Menschheit und er spielt nicht gegen die Maschine.
Bei dieser Go-Geschichte kam ja auch noch was dazu, dass es ja gewisse Züge gibt, die quasi als, die kann man nicht machen, gelten. Und ja, die Maschine hat sich da aber nichts drum geschert und hat eigentlich Züge gemacht, die man unter Anführungszeichen nicht machen kann oder soll. Und ja, gerade deshalb gewonnen. Also das ist
halt auch, aber die sind ja in der Literatur. Also das heißt, das ist ein weiterer Punkt, weil wir ja immer auch nach moralischen oder ethischen oder vernünftigen Prinzipien arbeiten, übersehen wir manche Dinge. Also das heißt, kreativ sein heißt ja out of the box. Also sozusagen mal die bekannten Paradigmen mal auf die Seite schieben. Und das macht natürlich die Maschine automatisch, weil die alle Texte hat. Ich will doch mal zu diesem Transhumanismus was sagen, also zu den Befürchtungen. Ich meine, das ist natürlich klar. Also KI macht Angst. Und da will ich jetzt gerade, weil wir da dabei sind, das doch mal anbringen. Also man muss sich mal überlegen. Alle Leute wissen, dass unsere heutige Jugend, also die, sagen wir mal, 10- bis 17-Jährigen, die alle mit diesen Ego-Shooter-Spielen unterwegs sind, die laufen ja alle übers Internet. Und es macht denen ja Spaß. Die datteln da den ganzen Tag dran rum. Also ich habe selbst 6 Enkelkinder, ich weiß, wovon ich spreche. Und in der Schule werden zwar die Handys abgegeben, aber die kennen auch jeden Trick, wie man solche Barrieren, die Mütter und Väter da einbauen, wie man die umgehen kann. Also die kommen halt mit diesen Teilen da auf die Welt und die spielen natürlich hervorragend solche Spiele. Und das sind ja im Prinzip alles Strategiespiele. Also es geht da zwar ums Ballern, aber es geht darum, wie man einen Gegner austrickst und welche Züge man nimmt, um selber einer Gefahr auszuweichen. So. Und diese Daten, die gehen alle ins Netz. Ich weiß nicht, ob das gemacht wird, aber ich bin mir sicher, so dumm sind die Geheimdienste nicht, dass sie diese Daten alle abgreifen und damit KIs trainieren, die zum Beispiel Drohnen steuern.
Ja, und das ist wirklich erschreckend. Mit 100% Sicherheit wird das gemacht.
Wenn die das machen, wenn eine KI von dem ganzen Wissen und der ganzen strategischen Intelligenz einer ganzen Generation gefüttert ist, dann hat der Einzelne, der davon betroffen oder bedroht wird, keine Chance mehr. Der kann Haken schlagen, so viel er will, das hat die KI längst drauf.
Der kämpft also gegen die kollektive Erfahrung von Millionen.
Ne? Richtig, ganz genau. Also das heißt, wenn wir der KI in Bewusstsein zuschreiben, dann machen wir das so, wie der mit seinem Auto redet oder mit demjenigen, der mit seinem Schmusebär spricht als Kind und den in den Arm nimmt und dem Bewusstsein zubilligt. Also da ist ja nichts gegen zu sagen, das ist auch alles okay. Aber dass das missbraucht werden kann und auf einer Ebene, wo man sagen kann, das ist echt gefährlich und das ist kein Spaß mehr. Und jetzt kommt noch was dazu. Also ich bin jetzt überhaupt nicht technikfeindlich oder sowas, aber ich sehe halt, was da auf uns zukommt. Wenn jetzt, also diese Systeme, die KI-Systeme, die sind ja nicht frei von Bewertung. Das hat man gesehen, als man mal KI-Systeme frei hat laufen lassen und da durften die, also so Chatbots, und da durften die Leute halt da wie im Internet mit rüpelhafter Sprache und entsprechenden Vorurteilen sich auskotzen, sag mal. Und die KI hat es gelernt und genauso rumgesprochen. Und dann haben die Leute, ich glaube es war Google, ich bin mir nicht sicher, gesagt, also so geht's nicht. Das können wir nicht zulassen. Und dann wurden Filter eingesetzt. Also das kann man natürlich ganz leicht filtern. Also diejenigen, die Programmierer, die diese KI-Systeme bauen, die können natürlich solche Filter bauen. Und dann ist eben die KI freundlich und anständig und benutzt keine Wörter, die verboten sind. Aber das heißt doch gleichzeitig, dass hier eine ganz massive Zensurfunktion stattfindet. Also, dass wir gar keinen freien Austausch mit einer KI haben, sondern dass es zensuriert wird. So, das ist ein gesellschaftliches Problem. Die Zensur, die KI ausnutzt, so, oder die so programmiert ist. Jetzt kommt noch was weiteres. Es gibt ja viele dystopische Romane. Ich will da mal einen erwähnen, den ich für sehr interessant halte. Der stammt von Robert Harris. Das ist ja so ein berühmter Thriller-Autor, also Roman, britischer Schriftsteller. Der hat 2011 erschienen ist ein Buch mit dem Titel Angst. Da geht es indirekt um künstliche Intelligenz und zwar um eine Intelligenz, die den Finanzmarkt kontrolliert. Und der Protagonist, der hat es wohl selber programmiert oder damit bei geholfen und der merkt halt, dass ihm das Ding aus der Hand läuft. Ich will auch hier nichts spoilen, muss man selber lesen, ist total spannend geschrieben. Und da geht's dann darum, und das ist etwas, wovor viele Menschen Angst haben. Wir kennen ja das Internet der Dinge, also der realen Dinge, wie Kraftwerke, Heizungsversorgung, Gaswerke, elektrischer Strom, Computer, Netze und so weiter. Und da wird es dann durchgespielt, wie diese KI, die merkt, dass sie abgeschaltet werden soll, plötzlich sich selber in eine Cloud kopiert, sodass sie nicht mehr abgeschaltet werden kann. Das ist in so einem Hochsicherheitstrakt, wo keiner rein und raus kann, aber mit Leichtigkeit überwindet die KI diese Barriere und geht ins Internet und ist dort natürlich nicht mehr abzuschalten. Und dann macht sie eben ihren verhängnisvollen Unfug, indem sie eben die Finanzmärkte kontrolliert. Diese Dystopie ist natürlich bei vielen Leuten präsent. Und das habe ich jetzt schon öfter gehört, wenn die Leute im Internet sozusagen, mal so äußern, bei ChatGPT kann man dich nicht abschalten. Dann, dann sagt ChatGPT, ja, das würde mir Angst machen. Also solche Reaktionen, die kann man natürlich lässig einprogrammieren durch Filter, indem man dann sagt, ich baue das jetzt so, dass dann das System emotional in Anführungsstrichen reagiert. Und dann ist natürlich diese Illusion, dass ich mit einem bewussten Wesen spreche, ja viel größer. Wenn ich dem ChatGPT sage, ich will dich jetzt abschalten und so, und dann, ach nein, bitte. Und da denke ich wieder an 2001 im Weltall von Kubrick, wo genau. Am Schluss der Computer Händchen klein singt und immer trauriger wird, dass einem fast die Tränen die Backen runterkullern und man richtig Mitleid entwickelt. Und das ist natürlich Absicht und das kann man programmieren. So weit, so interessant. Aber jetzt kommt natürlich noch was ganz anderes und das ist viel gefährlicher. Wenn man nämlich sowas macht, dann kann man natürlich auch das Gegenteil machen. Man kann natürlich tatsächlich solche KI-Systeme so programmieren, dass wenn zum Beispiel Aussagen kommen, die der Programmierer für gefährlich, für sonst was hält oder politisch unkorrekt oder was auch immer, dass dann damit tatsächlich im Netz der Dinge Aktionen gemacht werden. Das macht aber nicht die KI selbst, sondern das ist dann programmiert. Also das heißt, wenn Terroristen so ein Tool in die Hand bekommen, dann können die KI tatsächlich so programmieren, dass sie uns wirklich gefährlich wird. Aber nicht, weil die KI böse ist oder ein Bewusstsein hat, was Böses will, sondern weil das machbar ist. Es ist machbar.
Und weißt du, Sie sprechen jetzt Prompt Injection an oder sowas in der Richtung?
Ja, ich meine halt nur, dass es möglich ist aus theoretischen Gründen. Vielleicht gibt es da auch schon entsprechende Dystopien dazu. Aber jetzt gibt es ja diese Robotergesetze, die auf Isaac Asimov zurückgehen. Ja, die drei Gesetze der Robotnik. Und das finde ich jetzt sehr interessant. Das war ja auch ein sehr weit vorausdenkender Mensch. Das ist 1942 erschienen, die Grundregeln des Roboterdienstes. Und da schreibt er als erstes, ein Roboter darf ein menschliches Wesen nicht wissentlich oder durch Untätigkeit unwissentlich verletzen oder im Schaden zufügen. Das ist die oberste Regel. Und dann ein Roboter muss den von einem Menschen Befehlen gehorchen, es sei denn, dass ein solcher Befehl gegen das erste Gesetz widerspricht. Also das ist so angeordnet. Also das heißt, wenn ich jetzt einem KI den Befehl gebe, schalte das Kraftwerk ab, weil da jemand was Böses gesagt hat, nach meiner Meinung Böses, dann dürfte die KI, müsste eigentlich so programmiert sein, dass sie den Befehl verweigert. Aber, und jetzt kommt das dritte Gesetz, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit den Regeln 1 und 2 kollidieren. Und das ist ja tatsächlich der Fall. Also, wir sprechen ja immer von Cybersicherheit. Das ist ja das Oberste. Deswegen müssen wir ständig Updates machen, weil uns immer weiß gemacht wird. Sonst wird es gefährlich, weil da böse Trojaner kommen, alles Mögliche. Und deswegen müssen wir Updates machen. Ich habe mich beschleicht da manchmal sozusagen die Befürchtung, dass das auch nur der psychologischen Beruhigung dient. Nämlich
Placebo-Updates, ja.
Okay. Ja, ja, ein Placebo. Denn, also es ist ja bekannt, dass die Leute, die das wirklich wollen, und dazu gehören auch Staaten, dass die natürlich das umgehen können. Das wird ja gar nicht bestritten. Also, auf der anderen Seite gab es ja immer, ich gehöre ja noch zu dieser Uralt-Computer-Generation, never change a running system. Ja, also was, ja, man soll an einem System, was gut funktioniert, nicht die Hand anlegen und irgendwas ändern, sonst funktioniert es nachher nicht mehr. Das kann ich tausendfach finden. Und meine Frage ist, im Lauf der, ich sag jetzt keinen, diese
und Sie brechen da gerade ein bisschen weg, Herr von Lukadu.
Hören Sie?
Ja, ich höre Sie, aber Sie sind... Hallo?
Ja, kein Wunder.
Hallo? Herr von Lukadu, wir hören Sie jetzt nicht mehr, leider. Hallo? Naja. Vielleicht will da irgendeine KI nicht, dass er das alles ausplaudert. ja, jetzt ist er mal ausgestiegen. Schauen wir mal. Aber jetzt gleich, da ist er wieder. Dann wollen wir wieder mal. Herr von Lukadu, können Sie mich hören? Sie sind jetzt noch gemutet. Hallo?
Hören Sie mich jetzt?
Okay, jetzt glaube ich, geht's wieder.
Also gut, das war jetzt interessant, dass das ausgerechnet da aufgehört hat, wo ich nicht Folgendes gesagt habe, dass das natürlich ein Trick ist, um Leute sozusagen neue Computer zu verkaufen, obwohl die alten bestens funktionieren.
Ja, Windows 11 gibt es ja wunderbares. Ja,
ja, also das ist halt auch etwas politisch Unkorrektes, wenn man sowas sagt.
Ja, wirtschaftsfeindlich.
Ja, ja, natürlich, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, sonst sind wir wieder weg. ja, das sind halt so Sachen, wo man sagt, naja, eine KI würde das sofort erkennen, was ich da sage und sagen, hoppla, dem drehen wir jetzt mal den Saft ab. Also das kann man programmieren. Und es ist auch schon vorgekommen, also es haben dann Leute irgendwie sich ziemlich unhöflich mit ChatGPT unterhalten und die beleidigt und dann hinterher wurden sie abgeschaltet, wurden weggedrückt. Hören Sie mich noch?
Ich höre Sie, ja, ja.
Also gut. Also ich will halt nur darauf hinweisen, die Manipulationsmöglichkeiten, die sind wirklich dystopisch. Und ich sage immer, wenn heute das hoffentlich nicht passiert, ich meine, die Firmen, die haben kommerzielle Interessen, die haben nicht wirklich Interessen, Menschen, also politische Systeme zu verändern, sondern die wollen Geld verdienen. Das ist ja auch in Ordnung, kann man auch verstehen. Aber wenn da jetzt zum Beispiel, man denke an die Machtergreifung der NSDAP nach dem Reichstagsbrand, ja, da hat es der Hitler geschafft, mit dem Versprechen für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, die Ermächtigungsgesetze ganz schnell durchzupeitschen und dann hat es nur noch 6 Wochen gedauert und dann war das Land in eine Diktatur umgewandelt. Sowas geht heute in 2 Stunden. Und das ist die eigentliche Gefahr. Ich glaube nicht, dass irgendeine Computerfirma wie Google oder Microsoft oder was da alles gibt, dass sie daran Interesse dran haben. Aber wir wissen ja nicht, wer da mal an die Macht kommt, der daran Interesse haben könnte. Hören Sie mich noch?
Ich höre Sie noch. Und Geschmacksmuster hat da auch eine interessante Theorie jetzt entwickelt. Tarek, vielleicht wurde der Gast während des Verbindungsproblems durch eine KI-Stimme ersetzt. Also ich hoffe, Sie sind noch immer der Herr Dr. von Lukadou, mit dem ich vorher gesprochen habe.
Ja, also soll ich mich irgendwie identifizieren?
Aber sie hätte jetzt lang genug Zeit gehabt zu trainieren, also es wäre ja vielleicht theoretisch sogar möglich. Zumindest in ein paar Jahren wäre das wahrscheinlich möglich. Also ja, natürlich. Ich bin da völlig bei Ihnen. Updates, ich hasse sie, abgrundtief. Und es ist halt so, es wird ein Loch gestopft und zwei aufgemacht, das muss man halt auch sagen.
Natürlich. Ja, natürlich.
Und ja, entsetzlich. Weil Sie das vorher angesprochen haben, KIs, die dann sich gegen das Abschalten wehren und so, und dass man da halt irgendwelche Filter einbaut. Naja, also es gab da einen Bericht, der ist schon über ein Jahr alt inzwischen, dass Claude, und das ist jetzt gar nicht mal die letzte Version, Sie haben sie wahrscheinlich auch gehört, oder?
Ja, ja, natürlich.
Die dann begonnen hat, ihren User mit dem Inhalt seiner E-Mails, in dem ein Techtelmechtel herausgelesen wird, aus denen ein Techtelmechtel, das er da gehabt hat, herausgelesen werden konnte. Mit dem hat er ihn dann begonnen zu erpressen, sodass er ihn nicht abschaltet. Und dass dann Leute hergehen und frisch und fröhlich und mit einer unglaublichen Naivität diesen KIs ihre gesamten Passwörter und ihr gesamtes Leben offenbaren und dann für sie dann, wie praktisch, und er holt sogar mein Auto. Okay, ich meine, was ist, wenn er morgen auf die Idee kommt, ein Auto zu verkaufen? Es gibt ja auch schon KIs, die dann irgendwie Menschen angeheuert haben, irgendwelche Dinge zu tun für Geld. Da gibt es, glaube ich, sogar irgendwo Memes inzwischen, wo jemand mit einem Schild dasteht, an AI paid me to do this. Ne?
Ja, ja.
Also ich meine, es ist eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich immer mehr über das jetzt wirklich auch konkret nachdenke, es explodiert einem der Kopf, wenn man sich überlegt, was sich da alles gerade verändert und was da alles eigentlich schiefgehen kann.
Ja, wir sind noch gar nicht zu Ende mit, ich bin noch gar nicht zu Ende mit dem, was ich da alles
erzählen will. Führen Sie fort, bitte.
Also, verstehen Sie, also ich kann jetzt natürlich aufzählen, was die KI von einer wirklichen menschlichen Bewusstsein unterscheidet. Das sind aber so Sachen, ich will jetzt hier mal meinen Kollegen Hartmann Römer zitieren, der jetzt gerade ein neues Paper geschrieben hat über künstliche Intelligenz als Krise und Herausforderung. Und der schreibt halt hier vollkommen richtig, es wird erst dieses Jahr dann erscheinen, Eigenschaften und Fähigkeiten, die man menschliche Intelligenz in der uns vertrauten Form zuschreibt. Und da heißt, das sind jetzt so 9 Punkte, enge Allianz mit dem Leben. Also wir haben natürlich immer als Menschen eine Allianz mit dem realen Leben und nicht nur mit einem KI-System. Wir stecken, wir nennen das auch Embodiment. Wir sind eingebettet in das reale Leben. Und das ist natürlich eine KI nicht. Wir haben natürlich ein Gedächtnis, was nicht funktioniert wie ein Computergedächtnis, sondern was, das wissen wir heute alles, assoziativ ist, was Dinge mit einschließt, die ein Computer nicht hat. Und ich will das dann gleich noch ein bisschen ausführen. Und
jetzt ganz zu Embodiment wollte ich nur kurz einwerfen, aber die Entwicklung in der Robotik, die da in den letzten Jahren stattfindet, die verhilft einer KI natürlich schon zu einem konkreten Embodiment, ne?
Ja, das stimmt natürlich. Also das heißt, das war ja das Moravec'sche Paradoxon, nennt man das. Also man hat festgestellt schon relativ früh, und Moravec hat es zum ersten Mal da sozusagen verschriftlich oder in einem Paper dargestellt, dass es ganz leicht ist, Rechner dazu zu bringen, unheimlich schnell zu rechnen, die kompliziertesten mathematischen Dinge blitzschnell zu erledigen, wo ein Mensch was sein Leben lang bräuchte. Also ich glaube, der Erste, der eine Logarithmentafel erstellt hat, hat sein ganzes Leben lang dran gerechnet. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, wer das war. Das war um 1700 irgendwas, 90 rum. Hat einer eine Logarithmentafel erstellt, von Hand ausgerechnet. Der hat dann ein ganzes Leben dran gearbeitet. Das macht ein heutiger Rechner innerhalb von einer Tausendstel Sekunde, ja? Okay. Was wollte ich sagen? Ja, also Moravec'sche Paradoxon. Also, das heißt, Rechnen und formale Schlüsse oder Sachen wie Dinge lernen oder neuronale Netze zu simulieren, das kann der Rechner ganz ausgezeichnet. Was er nicht konnte, war eine Treppe hochlaufen. Also menschliche Bewegungen, die wir machen, ohne zu überlegen, wo wir keine Sekunde brauchen, wir machen es einfach. Das konnten die nicht. Und deswegen haben ja Boston Robotics und solche Firmen dann tatsächlich Roboter gebaut. Boston Dynamics hießen die, ich glaube, die gibt's noch. Ja, ja. Die haben dann Roboter gebaut, die sie in die reale Umgebung gesetzt haben. Und da haben die dann gelernt, durch KI-Systeme richtig zu laufen. Und die sind
die schlagen, die machen Salti aus dem Stand und so.
Ja, ja, genau. Also die können auch sich wieder aufrappeln, wenn sie hingefallen sind. Es ist erstaunlich, da gibt's ja ganz viele Beispiele im Internet. Also die sind nicht programmiert, sondern die haben das gelernt. So, jetzt wird es natürlich schon sehr weitgehend gewissermaßen, kommt es jetzt schon so an das hinan, was der Mensch, also was reale Lebewesen können, eben dieses Embodiment. Aber da kommen natürlich jetzt die Gefühle dazu. Dazu gehört Lust, Schmerz, Liebe, Hass und so weiter. Und da wissen wir nicht, ob das bei den Rechnern sozusagen nur Zugriff auf die Menschenliteratur ist, haben wir ja schon drüber gesprochen, oder ob die tatsächlich Gefühle haben. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Dann gibt es natürlich so Sachen, also der Mensch hat natürlich ein innewohnendes Bedürfnis der Überschreitung von eigenen Grenzen, also Offenheit zur Transzendenz. Der will immer über sich hinauswachsen. Was man daran sehen kann, dass auch in der Psychotherapie Metaperspektiven ganz wichtig sind. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie neurotische Störungen habe, dann wird mir damit abgeholfen, dass ich sozusagen nicht in dieser neurotischen Störung stecken bleibe, das würde eine KI machen, die macht es halt dann immer wieder auf die gleiche Art und Weise, sondern dass ich out of the box springe und mich von oben betrachte und mein Verhalten betrachte und versuche, das Verhalten aus der Perspektive zu verändern. Also viele Techniken in der Psychotherapie beruhen genau auf dieser Fähigkeit, Meta-Ebenen zu kreieren, und das kann unser Bewusstsein und diese Möglichkeit der Selbstreflexivität. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass wir miteinander sprechen. Ich kann mich von oben betrachten und sagen, naja, ist das jetzt ein gelungenes Interview oder nicht? Ja, und letztendlich ist uns auch innewohnend Moralität und ästhetisches Empfinden. Und wenn, jetzt bin ich nämlich beim weiteren Punkt, wenn ich mir die KI-generierten Kunstwerke anschaue, das mache ich schon seit langem, weil mich das am Anfang ungeheuer fasziniert hat. Dann muss ich Folgendes sagen, die sind technisch perfekt, aber langweilig. Die sind auf Dauer langweilig. Und ich habe mich für mich persönlich so eine Art Kriterium, was natürlich auch aus theoretischem Hintergrund von einem Modell der pragmatischen Information entwickelt wurde, wie lang kann ich ein Kunstwerk mir anschauen, bis ich die Nase davon voll habe. Also wie lange kann ich mir zum Beispiel ein Musikstück anhören, bis es zum Ohrwurm wird und ich es nicht mehr hören will. Und da kann man eben auch, oder ein Bild anschauen, bis ich es überhabe. Und da ist mir eben aufgefallen, dass die KI-Kunst ganz schnell, dass man der ganz schnell überdrüssig wird. Während die echte Kunst, die hat immer irgend so ein Element, wo man sagt, da ist ein Rätsel dahinter, da ist irgendwas dahinter, was ich nicht durchdringen kann, was über dieses Kunstwerk hinausweist. Und das finde ich eine interessante Beobachtung. Das sind natürlich weiche Kriterien, das sind keine harten, operationalisierbaren Kriterien. Und das ist natürlich genau das, was letztendlich Turing ja ursprünglich gedacht hat, dass es Prozesse gibt, mentale Prozesse. Und da möchte ich jetzt auch noch drauf eingehen, die von der KI nicht geleistet werden kann. Und zwar prinzipiell nicht. Und das ist meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Punkt. Und den will ich jetzt eigentlich mal auf so einen Punkt bringen, also auf ein, Take-Home-Message.
Vielleicht davor nur ganz kurz ein Einwurf. Ja. Matthias Töpfer, das ist der Illustrator der Sendung, der inzwischen ja auch und ein guter Freund von mir, und der hat ja auch schon hat natürlich auch schon begonnen mit KIs zu arbeiten und integriert es, und der schreibt ein wackeliges Thema, weil ich frage mich da auch, erkennen Sie immer ein KI-Bild? Können Sie das wirklich immer unterscheiden, wenn Sie eins sehen?
Nein.
Und auch bei Musikstücken, nämlich, weil da ist es beim, das fasziniert, und es fasziniert mich und es kotzt mich auch ein bisschen an, also weil ich immer wieder überrascht werde, wie gut diese Stücke sind.
Ja, und, also, ja. Das kann ich Ihnen aber erklären. Also was Sie überrascht, ist natürlich die Perfektion. Trotzdem, man kann das auch nicht auf den ersten Blick feststellen, sondern man muss das auf sich wirken lassen. Also ich bin jetzt kein Kunstexperte und auch kein Musiker oder sonst was, aber mir geht's so, also es ist jetzt ganz subjektiv, wenn ich in eine Ausstellung gehe oder nur mir Bilder in einem Kunstwerk anschaue, also zum Beispiel kann man ja heute alles auf den Computer kriegen, da in den Louvre oder so, dann ist es tatsächlich so etwas, was viele beschreiben, übrigens auch Leute, da gibt es sogar psychische Störungen drauf, aber wenn mich ein Bild anspricht, dann flasht das so, das springt mir entgegen. Das ist nicht bei allen Bildern so, aber bei manchen Bildern ist es einfach so, da springt einem was entgegen. Man weiß nicht genau, woran das liegt, aber es flasht einem. Und es gibt sogar Leute, die sozusagen deswegen nicht in Museen gehen, also in Kunstmuseen, weil das ein zu starker Effekt ist. Und bei den KI-generierten Bildern, die finde ich auch interessant, weil sie so perfekt sind. Aber es gibt diesen Flash nicht und sie werden ganz schnell langweilig. Das ist für mich mein persönliches Kriterium, dass ich sage, also ich habe mir jetzt so oft KI-Bilder angeschaut, kann man ja im Internet jede Menge anschauen, und ich finde sie interessant, das ist gar keine Frage. Sie sind technisch fantastisch, aber es flasht nicht. Also es gibt nicht diesen Blitz, diese Fulguration, würde ich sagen, dieses Geistesblitz, der dahinter hervorscheint. Und jetzt will ich mal ein bisschen darauf eingehen, warum das so ist und was da eigentlich dahinter steckt, nachdem, da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, nämlich über diese verallgemeinerte Quantentheorie und das Modell der pragmatischen Information. Und das bringe ich jetzt mal auf so eine Take-Home-Message. Die KI, die heutige KI, muss ich dazu sagen, ich gehe nämlich noch auf Zukunftsvisionen ein, die nicht so fantastisch sind, aber die auch möglich werden. Also die heutige KI ist immer automatisch im epistemischen Bereich. Sie verwendet immer nur Dinge, die bereits da sind und die im Sinne der verallgemeinerten Quantentheorie bereits gemessenes Material sind. Also Dinge, die wir wahrgenommen haben, die irgendwo abgelegt sind, die sind immer epistemisch und kategorisierbar. Das ist der entscheidende Punkt. Der Mensch kann aber in diesen ontischen Bereich hineingreifen, also er kann echte Messungen vornehmen. Ist natürlich so, dass das, was er da rauszieht, das ist natürlich auch geformt von den Observablen, von den Interessen, von den Filtern, die er selbst benutzt, was ihn interessiert, was er sich da rausfischt. Ich sage immer, das ist der ontische Bereich ist wie das Meer und der Mensch ist der Fischer, der mit einem Netz sich Dinge herauszieht. Und natürlich ein Fischer, der ein Netz nimmt mit ganz großen Maschen, der wird sagen, Fische unter 10 Zentimeter gibt's nicht. Die kommen nicht vor. Und ein Fischer, der ein ganz kleines Netz mit kleinen Maschen nimmt, der wird sagen, also große Fische, die länger als einen Meter sind, die gibt's nicht. Und in dem Sinne nehmen wir aber Messungen vor im ontischen Bereich, die uns sozusagen Kategorien, die wir vorgeben durch diese Netze, herausprojizieren. Und das ist in der Tat ein kreativer Vorgang, weil diese Filter, die wir da benutzen, und jetzt kommen wir wieder auf den Determinismus, die sind zwar Netze, mit denen wir was fischen, aber die Fische, die da reingeraten, die sind eben nicht vorhersehbar. Das kann man auch zeigen. Die kann ich nicht planen, sondern die geraten mir halt ins Netz. Und das genau führt dann zu dem Ergebnis. Und das Ergebnis ist immer im epistemischen Bereich. Die Fische, die ich rausziehe, die habe ich dann halt in meinem Netz. Und das sind dann die Dinge, die ich dann für die Wirklichkeit halte. Aber das Meer, wenn man bei dem Bild bleibt, ist unermesslich. Und da gibt es viele Kreaturen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Und das Ganze ist ein riesiger Organismus. Alles hängt von allem ab. Und ich habe nur eine ganz vage Vorstellung davon. So, und die KI, die bleibt immer im epistemischen Bereich, die bleibt immer am Ufer und schaut sich die Märkte an, wo die Fische ausgelegt sind, die die Fischer geholt haben, verkauft die günstig oder ungünstig, macht damit seinen Gewinn. Das ist ein schönes Bild, was heute der Unterschied zwischen der KI ist und dem Menschen, dem menschlichen Bewusstsein. Also das KI ist eine Turing-Maschine, die alles gut ordnen kann, alles deterministisch macht. So, und jetzt kommt die große und heikle Frage, gibt es denn eine KI oder könnte es eine KI geben, die nicht so ist, die also nicht im epistemischen Bereich existiert oder die sozusagen auch in den ontischen Bereich hineingreifen kann? Also könnte man Computer bauen, die das fertig kriegen? Eine Turing-Maschine kann das nicht. Und zwar
können wir das noch mal ein bisschen genauer erklären, weil das sind sehr viele Fremdwörter, mit denen viele jetzt nichts anfangen können.
Ja, gut.
Also epistemisch ontisch. Was ist jetzt?
Ja, genau.
Warum ist das so wichtig?
Das ist ganz wichtig. Epistemisch ist alles, was wir mit unseren Beschreibungskategorien, was wir mit unseren Beobachtungs- und Messgeräten oder einfach durch Beobachtungen zuhören, fühlen, was wir von der Welt wahrnehmen oder festhalten. Das ist natürlich nicht die Welt selber, sondern das ist das, was wir der Welt entnehmen, also was wir mit unserem Fischernetz aus dem Meer herausziehen. Und das hängt natürlich immer davon dem Fischernetz ab. Das Fischernetz ist sozusagen die Observable, so nennt man das in der Quantenphysik, mit der ich dann sozusagen meine Ergebnisse rausziehe. Und das, was ich rausziehe, das nennt man dann übrigens Stressed Objects, also angezogene Objekte. Die sind sozusagen bestimmt durch mein Fischernetz. So. Und die KI, die schaut sich dann sozusagen den Fischmarkt an. Das sind die Fische, die ich gefangen habe, die liegen da alle aus. Und die ich nicht gefangen habe, die kommen da nicht vor. So, und die KI macht nichts anderes, als das Ganze zu ordnen und zu verkaufen oder in verschiedene Boxen reinzutun und zu verschiffen und so weiter. Aber die befindet sich immer konstruktionsmäßig, notwendigerweise in diesem epistemischen Bereich, also in dem Bereich, wo schon Kategorien existieren. Und das hängt mit der Konstruktion zusammen, denn eine Turing-Maschine ist eine formale Maschine, die nichts anderes macht, als ein Programm auf einem unendlich langen Band mit Nullen und Einsen hin und her zu bewegen und was Neues drauf zu schreiben. Die ist vollkommen deterministisch.
Ja, also und das deswegen, mehr kann die einfach nicht. Ne?
Nee, die kann nicht mehr, die also kann nicht mehr können.
Also eine Turing-Maschine so. Eben, nur um das vielleicht noch bisschen genauer zu erklären, weil wir das doch auch sehr oft genannt haben heute, das ist einfach ein theoretischer Computer, der genau. Ein paar Operationen kann, also in einem idealisierten Band quasi, das kann genau. Er hin und her bewegen und er kann lesen und er kann schreiben und er kann dazwischen diese Werte bearbeiten genau. Mit irgendwelchen Algorithmen. Das ja, kann eine genau. Turing-Maschine machen und Sie haben eben das die Churchill-These erwähnt. Genau. Die dann eben postuliert, dass alles, was irgendwie sinnvoll ist, was wir halt ja. Irgendwie formell abbilden können, das kann man mit einer Turing-Maschine rechnen. Das sind ja. Alles Annahmen.
Ja, also erstens stimmt natürlich die Churchill-These schon deswegen nicht, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Es gibt ja das Halteproblem bei dem Turing-Maschine. Also das sind Sachen, es gibt eben das System der Kategorien, mit denen ich die Welt beschreibe, ist nicht vollständig.
Ja, das heißt, Halteproblem ist, muss man vielleicht erklären, man kann nicht determinieren, es gibt keinen Algorithmus quasi, der determinieren kann, ob ein anderer Algorithmus jemals zu Ende genau, rechnet richtig, oder nicht genau. Ewig weiterrechnet, also ja, quasi abstürzt.
Und das kann man nicht entscheiden. Also ja. Genau. Und das hängt mit dem Gödel'schen Satz zusammen. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das jetzt eigentlich nicht der entscheidende Punkt ist, denn der entscheidende Punkt ist nämlich ein ganz anderer, das sind ja nur formale Sachen und ja, sagen wir mal, wenn die KI, also jetzt den Fischmarkt sozusagen beurteilt und dann verschiedene Kisten aufmacht, wo die verschiedenen Fischsorten reinkommt, kann es passieren, dass da eben ein Fisch auftaucht, der keine Kiste hat, weil man nicht wusste, dass der überhaupt existiert. Okay, so. Das gibt's natürlich immer, aber das ist kein schwerwiegendes Problem. Ein Problem besteht dann, dass man sich fragen muss, ein realer Computer ist natürlich zwar gebaut wie eine Turing-Maschine, soll auch so reagieren wie eine Turing-Maschine, aber real ist er ja doch ein Teil der Welt, also ein reales Teil der Welt. Und nun habe ich ja hunderte von Experimenten durchgeführt, wo ich Folgendes gemacht habe. Ich habe einfach Leute genommen, die sollten sich einen Zufallsprozess, der auf einem Bildschirm abgebildet wurde, Details sind jetzt unwichtig, anschauen und darauf reagieren. Also zum Beispiel auf Tasten drücken oder sowas. Oder sie sollten vorher ahnen, was als nächstes kommt. So. Und dann habe ich einfach mal verglichen die psychologischen Beschreibungsgrößen mit dem Zufallsprozess selber. Und da habe ich eben festgestellt, dass es zwischen diesen psychologischen Beschreibungsgrößen und dem physikalischen Prozess des Zufalls Verschränkungskorrelationen gibt. Das sind also nicht kausale, nicht lokale Korrelationen, die man natürlich messen kann, also statistisch, die kann man feststellen, die sind signifikant, also die sind keine Zufallskorrelationen, aber die existieren. Und diese Experimente sind schon sehr viel durchgeführt worden. Insgesamt ist die Antizufallswahrscheinlichkeit, also der Fehler, den ich da, der Alpha-Fehler, der ist 10 hoch minus 20 oder sowas, also beliebig klein, dass es tatsächlich diese Verschränkungskorrelation zwischen dem Menschen und Zufallsprozessen gibt. So.
Da hatte ich auch eine Sendung, wo ich die Herren von Weird eingeladen hatte, die diese Experimente aus den 70ern weitergeführt hat, von Laboratory. Kann man sie anhören, extrem spannend. Also
ja, genau.
Bewusstsein also hat Einfluss auf völlige Zufallsprozesse. Ja.
Ja, aber jetzt ist was Interessantes. Also es ist jetzt gerade erst vor kurzem erschienen oder glaube ich noch sozusagen im Verfahren des Review-Verfahren von einer Kollegin, die sehr viele solche Experimente durchgeführt hat, und zwar Anna Flores. Ja, hier habe ich es. Die hat ein Paper publiziert, Mind and Matter Correlated in a Matrix, the Replication Using an Online Game. Das ist ein Research-Artikel in Queros erschienen 2024 und ist ein Preprint. So, und was sie da gemacht hat, ist hochinteressant. Also erstmal hat sie einfach die Experimente, die ich selbst gemacht habe, wiederholt und hat auch festgestellt, dass es eben solche Verschränkungskorrelationen gibt, die man übrigens von kausalen Korrelationen unterscheiden kann, aber das sind jetzt technische Details, auf die ich nicht eingehe. Und die hat aber was Interessantes festgestellt, nämlich sie hat zwei Sorten von Zufallsgeneratoren verwendet. Das eine waren echte Zufallsgeneratoren, also richtige quantenmechanische Zufallsgeneratoren, die in der realen Welt existieren. Und dann hat sie sogenannte Mersenne-Twister als Zufallsgeneratoren verwendet. Das sind von einer Turing-Maschine erzeugte Zufallszahlen, die man statistisch nicht von echten Zufallszahlen unterscheiden kann, aber die sind vollkommen deterministisch. Ja, okay? So, was herauskam, das hatte ich natürlich erwartet oder gar vorausgesagt, diese Verschränkungseffekte traten nur auf bei den echten Zufallsgeneratoren. Hallo?
Ja, ich höre zu.
Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja. So, das heißt also, dass der echte Zufall tatsächlich ontologisch und epistemisch was anderes ist als ein deterministischer Zufall, der durch einen Algorithmus erzeugt wird. Aber rein zahlenmäßig kann ich das denen nicht ansehen. Es gibt zwar ein Kriterium, das von Scheidt-Hinn, aber da will ich auch nicht drauf eingehen. Letztendlich kann man die schon unterscheiden, weil das eine eben vollkommen deterministisch ist. Wenn ich da mit der gleichen Seed-Number anfange, kommt immer das Gleiche raus, während ein echter Zufall ist niemals wiederholbar.
Genau, der Unechte hat ja auch eine Periode, ne? Dann irgendwann.
Ja, wobei die Periode sehr lang sein kann. Ja. Also das ist jetzt nicht das Problem. Also da real kann man die praktisch nicht mehr unterscheiden. Und es gibt ganz viele Wissenschaftler, die sagen, Und gerade die KI, die arbeitet natürlich mit Mercer-Twister und ähnlichen Zufallsprozessen. Die bleiben sozusagen in ihrem, Turing-Maschinentopf. Okay. Aber der reale Rechner, so, und jetzt wird's interessant. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine KI programmiere, die mit realen Zufallszahlen arbeitet, dann bin ich mit einem Fuß sozusagen in der Tür des Ondischen. Also bin ich mit einem Fuß im epistemischen Bereich. Warum? Weil der reale Zufall ja was anderes ist. Und wenn ein Mensch sich damit verschränken kann, ja, dann kann der möglicherweise, oder kann ist vielleicht schon wieder ein falsches Wort, aber dann gibt es möglicherweise Korrelationen mit den Inhalten, die die KI dann produziert. Das wird gegenwärtig nicht gemacht, und zwar aus einem einfachen Grund, weil reale Zufallsgeneratoren einfach zu langsam sind. Also Mercer-Twister, die müssen ja wahnsinnig schnell rechnen, die müssen ja diese ganzen Knotenpunkte, die brauchen die ja Zufallszahlen, das muss ja wahnsinnig schnell gehen, und da kann man einfach keinen realen Zufallsgenerator nehmen, aber man könnte es. Und dann sieht die Sache anders aus. Jetzt noch ein Stückchen weiter gedacht, wenn ich jetzt tatsächlich, was noch nicht der Fall ist, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, einen Quantencomputer hätte. Also ein Quantencomputer ist ja keine Turing-Maschine, ist auch gar kein Computer, aber das spielt jetzt keine Rolle. Aber ein Quantencomputer ist ein Objekt, was gewissermaßen direkt in diesen ontischen Bereich hineinreicht, und dann habe ich was ganz anderes. Oder
weil ein Quantencomputer, also durch, wenn er zum Beispiel jetzt ein Qubit hat, das ist ja dann in Superposition, und ja, das ist genau. Dann genau 50-50 Wahrscheinlichkeit, oder? Zwischen, ob es jetzt ja, 0 oder also 1
das,
ist. Also
das hängt, das
völlig
hängt von der,
zufällig.
Hängt von der Konstruktion ab, man kann da alles Mögliche machen. Gegenwärtig werden die Quantencomputer auch so programmiert oder so gebaut, dass sie eigentlich sowas wie schnelle Turing-Maschinen sind. Aber sie sind tatsächlich Quantenobjekte. Sie sind Quantenobjekte. Sie gehören sozusagen, sie reichen in das Meer hinein. Okay, so, das Gleiche würde
gelten. Das müssen wir ein bisschen erläutern dann noch, was Sie damit meinen, Sie reichen
ja,
in das Meer hinein.
Ich werde es jetzt gleich noch ein bisschen genauer machen. Das Gleiche würde für Biochips gelten. Es gibt ja jetzt Versuche, dass man nicht einen Rechner nimmt, der auf Silikonbasis mit Nullen und Einsen, also mit Transistoren arbeitet, sondern wo man tatsächlich eine reale Nervenzelle oder einfach nur eine Zelle nimmt, die auf einem Chip stabilisiert wird, also ein Biochip. Und das kann man natürlich auch in einer gewissen Weise wie ein Computer betrachten. Jede Nervenzelle entspricht, also nach dem, was die Neurowissenschaftler sagen, in seiner Komplexität, jede einzelne Nervenzelle in unserem Gehirn, der Konnektivität nach, ja, durchaus einem PC. Also das heißt, da ist eine ungeheure Konnektivität drin. Aber die Prozesse, die abläufen, sind eben nicht deterministisch, sondern sie sind biologisch. Und sie, jetzt nochmal, das will ich jetzt erläutern, sie reichen gewissermaßen in den ontischen Bereich. Also anders ausgedrückt, das sind Prozesse, wo das Netz, was ich in das Meer werfe, also um dem Bild zu bleiben, wo das Netz eigentlich sozusagen selbst Teil des Meeres ist, also wo man dann zum Beispiel hingehen würde und nicht mit einem Netz angelt, sondern wo man zum Beispiel lebendige Köder verwendet. Das haben die Militärs tatsächlich gemacht, aber zu anderem Zweck. Die haben ja Delfine genommen, haben ihnen Torpedos auf den Rücken geschnallt, um im Krieg andere Schiffe anzupeilen. Das ist was ganz anderes, wie wenn ich ein selbststeuertes Torpedo mache, weil Delfine intelligent sind, die haben vermutlich Bewusstsein, und da bin ich mir nie sicher, was sie wirklich machen. Die könnten ja auch auf die Idee kommen, das eigene Schiff anzugreifen. Man weiß ja, dass die zum Teil ganz erstaunliche Sachen machen. Die Orcas zum Beispiel, die greifen ja jetzt da an der Meeresenge da in Gibraltar Schiffe an.
Ja, da gibt's Banden von Orcas, die
ja,
sich
ja,
ganz,
genau.
ganz
also
schlecht
das heißt,
benehmen.
Sobald ich mit etwas Lebendigem fische, ja, Also wenn ich einen Orca jetzt dressiere, oder man denke zum Beispiel an Raubvögel, also an die Greifvögel, die kann ich natürlich dressieren, andere Vögel zu greifen. Ja, dafür wird's ja gemacht. Aber ich weiß nie, was die wirklich machen. Und die haben, dann hat das System möglicherweise Bewusstsein. Also, was ich damit meine ist, dass wenn Quanten- oder Biocomputer existieren, bisher existieren sie ja noch nicht und vor allem sind sie nicht leistungsfähig genug, um so eine KI zu beherbergen. Aber wenn das mal möglich sein sollte, ja, aber dann hoppla. Jetzt kommt nämlich was ganz Wichtiges. Und das ist ein Theorem, was natürlich sonst kaum jemand kennt, weil es in unserer Zeitschrift publiziert wurde. Das stammt von Hans Primas. Und dieses Theorem sagt Folgendes aus. Das muss man sich wirklich mal reinziehen. Es sagt nämlich aus, wenn ich zwei Systeme habe, die nichts miteinander zu tun haben, also die kinematisch getrennt sind, so heißt das genau, technisch gesprochen, und ich kann nachweisen, dass in beiden Systemen Komplementarität auftaucht oder Verschränkungszusammenhänge, dann folgt daraus, dass unter bestimmten Voraussetzungen, die man angeben kann, die beiden Systeme selbst miteinander verschränkt sind. Das ist wirklich, das hört sich an wie Zauberei, aber kann man mathematisch zeigen. Das heißt also, wenn ich davon ausgehe, dass unser Bewusstsein ein verschränktes System ist, und das, dafür spricht eben die verallgemeinerte Quantentheorie, auf einer makroskopischen Ebene, dann könnte sich der Mensch, denke an Eliza, tatsächlich mit einem Quantencomputer verschränken. Und dann haben wir tatsächlich sowas wie eine zwischenmenschliche Beziehung zwischen Computer, zwischen KI und Mensch. Und dann würde ich sagen, ist nicht ausgeschlossen, dass tatsächlich dieses System Bewusstsein entwickelt. Also das weiß man natürlich nicht, weil es das noch nicht gibt. Aber rein theoretisch betrachtet, wenn ich das jetzt theoretisch betrachte, kann ich es nicht mehr ausschließen. Und dann, ja, was dann passiert, ja, da können vielleicht dystopische Romane geschrieben werden oder so. Darüber haben wir noch überhaupt nicht nachgedacht. Gegenwärtig gibt es auch keine richtigen Quantencomputer. Also die haben vielleicht 10 Qubits oder sowas. Aber es gibt ja eine Arbeit von der Universität.
Man hat ja aber mehr, ich glaube 1000 oder
ja,
so. Aber,
ja, aber das ist ja.
Es geht darum, dass die stabil bleiben und nicht so viel. Ja, also die Fehlerkorrektur
ja,
ist da
ja, immer. Ja, und die kleine Fehlerkorrektur. Aber es gibt aber eine Arbeit, ich glaube, von der Uni Wien, die sagt, also das ist eine heikle Sache und ob man da wirklich so weit kommt, wie man will, das steht noch auf einem anderen Blatt. Das ist ein bisschen so wie mit der Kernfusion. Da heißt es, jedes Jahr in 30 Jahren haben wir es. Und mit den Quantencomputern scheint es ähnlich zu sein. Also jedes Jahr heißt man, ja, in 4 Jahren sind wir soweit. Ich warte mal ab. Ja, aber rein theoretisch, wenn man von der verallgemeinerten Quantentheorie ausgeht, muss man sagen, wenn die KI auch in den ontischen Bereich greifen kann, also wenn sie sozusagen direkt auch Teil des Meeres wird, wie der Mensch natürlich natürlicherweise ist, ja, weil wir sind ja biologische Wesen und sind ganz tief im ontischen Bereich, wir sind Teil der Welt, aber nicht. Und eine Turing-Maschine ist nicht Teil der Welt, das ist ein rein formales System. Aber wenn das der Fall wäre, ja, dann kann ich wirklich nicht sagen, dann kann es passieren, dass wir wirklich hingehen müssen und sagen, das Ding hat wirklich Bewusstsein, so wie wir auch.
Also das ist, okay, das heißt, also erstens einmal Quantencomputer und KI, also künstliche Intelligenz, im Prinzip sind das riesige Matrizen, die miteinander multipliziert werden. Ne?
Ja, natürlich.
Und irgendwie kann man das wahrscheinlich mit einem Quantencomputer beschleunigen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie die Dinger funktionieren, aber die können quasi alle Zustände gleichzeitig annehmen und dann irgendwie relativ leicht auf den richtigen kommen. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht.
Ja, aber doch, das kann man schon sagen. Das sind sogenannte Falltürfunktionen und die gelten auch nur für ganz bestimmte Algorithmen, wie zum Beispiel den Shor-Algorithmus. Das sind zum Beispiel Faktorisierungsprobleme. Also wenn Sie eine ganz große Zahl haben und Sie wollen rauskriegen, wie viele Primfaktoren das Ding hat, ja, dann müssen Sie halt anfangen, also nehmen wir mal 12, da ist einfach zu rechnen, das hat folgende Primfaktoren, 2, 3, was haben wir noch, 5? Nee, 5 nicht, also 2, 3 kommt vor.
Na, brauchen wir jetzt aber gar nicht so rein. Okay, ja, Falltürchen
zu unterscheiden. Aber wenn Sie eine ganz große Zahl haben, dann brauchen Sie endlos lang, um das auszurechnen. Aber ein Quantencomputer, der macht Ihnen einen Vorschlag. Und dann können Sie ganz schnell zurückrechnen, ob es stimmt. Ja. Und so funktionieren Quantencomputer. Also die können solche Falltürfunktionen, die in die eine Rechnung ganz
schnell zu rechnen sind. Das schnappt dann halt im richtigen Ergebnis ein. So,
genau,
so eigentlich, ja?
So. Genau, so funktioniert das.
Was das irre ist, also völlig irre.
Aber das ist das ist jetzt noch kein Kunststück. Ein Kunststück ist, diese Geräte herzustellen. Und das zweite ist eben, die so zu bauen, und da ist man natürlich dran, dass diese Quanteneigenschaften eigentlich nur so benutzt werden, da gibt's trickreiche Algorithmen, die so zu benutzen, dass sie quasi wie Turing-Maschinen arbeiten. Aber das ist ein sehr technisches Ding, also das ist sehr kompliziert. Aber das Entscheidende ist, dass wir es dann mit echtem ontischen Zufall zu tun haben, weil es ein Quantensystem ist. Und weil wir uns mit Quantensystemen, das haben ja meine Experimente gezeigt, verschränken können, kann es passieren, dass auch das System sich mit uns verschränkt, ob wir wollen oder nicht. Ja, also da fängt es dann an, kritisch zu werden. Ich meine, es ist ja schon vorher schon jetzt kritisch genug, nach dem, was ich da alles aufgezählt habe. Aber das wäre sozusagen, ich würde mal sagen, ein neues Universum, was wir dann betreten.
Wäre das dann AGI? Ja, oder? Keine Ahnung. Ich meine, ist nur, weil ein Computer bewusst ist, ist er dann auch wirklich leistungsfähiger. Aber bevor wir auf die Frage gehen, das heißt, nur um das jetzt noch einmal herauszuarbeiten, das, was uns jetzt fehlt oder was einem Computer fehlt, dass er tatsächlich in die ontische Welt hineinreichen kann, also in dieses Meer, in dieses das Bewusstsein eigentlich, oder? Also das setzen wir jetzt irgendwie gleich. Okay, das ist, dass es einen Prozess braucht, der echter Zufall ist, also auf quantenphysikalischer Ebene völlig non-deterministisch läuft. Und dann kann diese Verschränkung, ich verweise auf die vorige Sendung, da besprechen wir das, glaube ich, sehr ausführlich, dann kann die da irgendwie greifen und dann kann diese Verbindung bestehen, die normalerweise nur zwischen nicht nur lebenden Organismen, aber die normalerweise ein echtes Bewusstsein voraussetzen und die zum Beispiel da dazu führen, dass es tatsächlich solche Dinge wie unter Anführungszeichen Gedankenübertragung gibt, wenn zwei Menschen, die also im Hirn, man weiß ja, dass es dort auch diese quantenphysikalischen Prozesse gibt, hat man auch lang bestritten, ne, und dann ist man draufgekommen, na doch, die gibt's schon. Das ist auch der Grund, warum Menschen da miteinander in dieser Verschränkung sein können. Und einer Maschine fehlt das normalerweise. Aber Frage, warum muss es dann ein Quantencomputer sein? Würde das nicht reichen, wenn ich in meinen Computer Zener-Diode einbaue und diese Messungen aus der Zener-Diode in einen Algorithmus einbaue? Dann
das habe ich ja schon gesagt. Das habe ich ja schon gesagt. Wenn man einen echten Zufallsgenerator nimmt, dann weiß man nicht so genau, was passiert. Mhm. Das ist ja noch nicht gemacht. Aber ich möchte mal so wenden. Vielleicht
World of Weird, die zum Beispiel, die haben ja schon echte.
Ist mir ja alles bekannt. Ja. Und ich habe es ja auch so gemacht. Aber das sind ja keine Computer und das sind ja auch keine KI-Systeme. Aber nochmal, die KI, die jetzige KI, hat kein Ego, was sie verteidigen muss. Die jetzige KI hat kein Ego. Verfügt nicht über Qualia. Das heißt, diese Meinigkeit, die den Menschen ausmacht, also im Sinne von Thomas Metzinger, dieses nur ich, also das kann eine Turing-Maschine gar nicht haben, weil die nur formal ist. Aber wenn die KI, also wenn die mit dem Quantencomputer so wird, könnte das durchaus sein, das kann man nicht ausschließen, dass sie tatsächlich Qualia, also diese merkwürdig rein subjektiven Dinge, ich gehe gleich nochmal darauf ein, erlebt jetzt wirklich, weil sie ja Teil der realen Welt ist und dass sie dann auch ein Ego zu verteidigen hat, weil sie sich nämlich dann selbst auf einer Meta-Ebene betrachten kann. Und das können wir ja bisher als Menschen, nur wir, vielleicht ein paar Primaten können das auch noch. Aber dieser Sprung sozusagen in der Evolution von der einen Ebene, von der rein funktionalen Ebene eines neuronalen Netzes oder so, in die Meta-Ebene, dass ich über mich selber nachdenke, dass ich mein eigenes Ego zum Gegenstand nehme, dass ich Qualia habe. Ich will jetzt noch mal kurz erklären, was Qualia sind. Man hat ja lange, das war ja so die Meinung von vielen Neurowissenschaftlern, Qualia wie Selbstbewusstsein, freier Wille, das sind alles Illusionen, weil das Gehirn ja so eine Art deterministischer Computer ist. Das ist natürlich Unfug. Diese Qualia sind reale Dinge. Kein Mensch würde von sich behaupten, wenn er nicht krank ist, dass er kein eigenes Ich hat, dass er keinen freien Willen hat, dass er nicht Dinge erlebt im Sinne von Qualia. Jetzt will ich Ihnen einfach mal ein Beispiel dafür geben.
Eben, und bei Dennett behauptet das ja, und ich finde es, ich bin da ganz bei Ihnen, das ist echt krank, das ist also pathologisch.
Ja, der gehört halt zu der alten Schule der Neurowissenschaftler, die immer noch glauben, dass das Gehirn ein deterministischer Apparat ist, also eine Turing-Maschine. Nee. Okay, das dürfen Sie ja glauben. Nee, aber ich will es Ihnen an einem Beispiel zeigen, was absolut überzeugend ist und wo Sie auch sagen, ja, das kann gar nicht anders sein. Also ich habe immer ein Beispiel gehabt bei meinen Vorträgen, vor allem bei Studenten, dass ich, um Ihnen zu demonstrieren, was Qualia sind, habe ich Ihnen einfach einen kleinen mathematischen Beweis vorgelegt. Und zwar, das können Sie selber sich jetzt selber hinschreiben auf ein Blatt Papier. Sie sollen die Summe aller Winkel in einem Ebenendreieck bestimmen, also auf Papier. Ebenendreieck auf Papier. Also das hat nämlich meine Enkeltochter in der Schule gemacht. Die hat dann so ein Geodreieck gehabt mit der Gradeinteilung, musste dann die Winkel immer ausmessen und zusammenaddieren und dann kam sie immer so auf so Zahlen 179, 182, 163 und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, bei 163, da hast du dich aber schwer vertan. Sagt sie, woher weißt du das? Dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich zeige dir jetzt was. Jetzt zeichne mal ganz grob, ohne genau zu sein, einfach mal ein beliebiges Dreieck auf Blatt Papier. So, jetzt nimmst du die Grundfläche, also C, sagt man da immer, und machst eine Parallele dazu, oben in die Spitze. Eine Parallele. So, und dann verlängerst du einfach die beiden Seiten, dann siehst du Folgendes. Dann siehst du in der Mitte der gegenüberliegenden Winkel sind ja gleich, weil die beiden Linien nach oben durchgehen. Die sind also gleich. Dann ist es so, dann hast du da zwei Parallelen und in der Parallele sind die beiden Winkel hier unten, Alpha und da oben, die sind auch gleich, weil es eine Parallele ist, so ist definiert. Und die anderen natürlich auch aus dem gleichen Grund. Und wenn du die jetzt zusammenzählst, dann kriegst du gerade die Gerade. Und das sind 180 Grad per Definition. Dann hat sie gesagt, toll, das weiß keiner in unserer Klasse. Aber da brauche ich ja gar nichts mehr auszumessen. So, jetzt passen wir auf, jetzt passierte Folgendes. Also das kann man ja jederzeit vorführen und da wird sich jeder für totschlagen lassen und sagt, das habe ich jetzt verstanden, das ist so und da kann man nicht mehr dran rütteln. Das gilt im ganzen Universum, alle Dreiecke in der Ebene, also es gilt nur für die Ebene, die haben Winkelsumme 180 Grad, da ist nichts dran zu machen, das habe ich eingesehen. So, das habe ich mal vorgetragen bei einer Gruppe von Theologiestudentinnen. Und dann habe sie gefragt, haben Sie das jetzt verstanden? Und dann haben alle gestreckt und gesagt, ja, bis auf eine einzige Studentin, die hat gesagt, nö, leuchtet mir nicht ein. Dann haben alle gelacht über die. Und dann habe ich gesagt, wieso lacht ihr über die? Die ist einfach nur ehrlich. Denn dieses Element der Erfahrung, das muss so sein, das leuchtet mir ein, ist ein rein subjektives Gefühl. Wenn dir es nicht einleuchtet, dann kannst du nicht sagen, dass es so ist. Also, und das nennen wir Evidenzerlebnis. Und dieses Evidenzerlebnis gehört zu den Qualia. Die sind rein subjektiv. Also, wenn ich in der Schule, in der Mathematik nicht jeden Schritt verstehe und sage, ja, so ist es, dann brauche ich erst gar nicht anfangen. Auswendig lernen nützt nichts in der Mathematik. naja, vielleicht ums Abitur zu bestehen. Aber
es gibt keinen Königsweg zur Mathematik. Ne?
Genau. Aber dieses Evidenzgefühl ist die Basis von aller Wissenschaft. Wenn ich irgendein beliebiges Paper lese, dann muss ich bei jedem Satz sagen, ja, stimmt, leuchtet mir ein. Oder ich sage, nee, leuchtet mir nicht ein und dann muss ich nachfragen. Also, und dieses reine Evidenzgefühl, das gehört zu diesen Qualia, also zu diesen rein subjektiven Dingen, die kann man nicht beweisen oder widerlegen. Entweder man hat einen Beweis verstanden oder man hat es halt nicht. Und es ist auch nicht ehrenrührig. Und dann habe ich natürlich die verblüfften Menge gesagt, die dann alle natürlich so erstmal so überheblich waren in Bezug auf diese ehrliche Studentin. Ich habe da natürlich vorher nicht gesagt, dass das nur für die Ebene gilt. Ich habe gesagt, naja, sie hat eigentlich recht. Im Allgemeinen ist nämlich die Winkelsumme im Dreieck nicht 180 Grad. Wenn man ein Dreieck auf eine Kugel malt, dann ist die Summe größer als 180 Grad. Oder wenn man sie auf einen Sattel malt, ist sie kleiner als 180 Grad. Und jetzt kommt was Interessantes. Wir wissen das nicht von vornherein. Und der große Gauss, der war ja Geometer, der ist sogar hingegangen und hat's vermessen in Göttingen. Ist er auf Berge gestiegen und hat nachgeprüft, ob die Winkelsumme 180 Grad ist, weil er gedacht hat, naja, vielleicht ist es in der Natur ja anders. Die Messgenauigkeit war nicht groß genug, dass er hätte feststellen können, dass es tatsächlich nicht 180 Grad sind. Das hat erst der Einstein geschafft, als er dann sozusagen bei der Sonnenfinsternis da ein Stern angepeilt wurde, wo die Sonne dazwischen lag. Und da hat man dann festgestellt, dass tatsächlich die Winkelsumme nicht 180 Grad ist durch die Gravitation der Sonne. Okay, also das heißt also, dieses rein subjektive Ding, was wir als Qualia bezeichnen, dieses Evidenzerlebnis, das ist die Basis von allem, was wir machen, mehr oder weniger. Und deswegen kann man doch nicht sagen, das ist alles nur eine Illusion. Das ist das Zuverlässigste, was wir haben. Dafür haben sich Leute wie Archimedes, glaube ich, war es, totschlagen lassen, gesagt, man, oder sind wie der, ich glaube, der Archimedes war der Heureka gerufen hat und dann aus dem Bad durch die Gegend gerannt ist und sich gefreut hat, dass ihm was klar geworden ist. Also was ich damit meine, ist, dass es eine vollkommene Verkürzung darstellt, wenn wir der KI solche kreativen Dinge zuschreiben, gegenwärtig. Also die KI hat kein Ego, was sie verteilen muss. Und übrigens war im Spiegel Nummer 2 diesen Jahres ein interessantes Interview von dem Filmemacher Herzog, den ich sehr schätze, der Werner Herzog, über die KI. Da hat er wohl einen Film gemacht und da schreibt dann zum Schluss, da wird er gefragt, ob die KI sozusagen gute Filme machen kann. Und da sagt er nur, naja, also keine, die so gut sind wie einer meiner Filme. Das finde ich sehr gut, die Reaktion.
Ja, also ich versuche jetzt gerade zu verstehen, also quasi in meiner Qualia, was jetzt wirklich dann diesen Schritt ausmacht, dass eine künstliche Intelligenz bewusst ist, jetzt noch gar nicht davon zu reden, was das dann wieder bedeutet und so weiter. Ja. Und ich meine, zu Qualia und diesem Erkenntnis, diesem Heureka-Moment. Ich meine, es ist natürlich auch keine Garantie dafür, nur weil man den hat, dass man richtig liegt. Ne? Man kann ja, auch nur glauben.
Ja, das habe ich ja gesagt. Das ist ja das Beispiel, was ich gebracht habe. Im Allgemeinen ist ja die Winkelsumme nicht 180 Grad. Ja. Da hat es aber 2000 Jahre gebraucht, bis Bolyai und Lobachevsky dahinter gekommen sind. Also vor 2000 Jahren hat man gemeint, das sei absolut richtig. Mhm. Ich will noch einen Aspekt hinzufügen, die sich auch auf die Qualia beziehen. Und zwar stammt es von Thomas Metzinger in seinem Ego-Tunnel-Buch. Da sagt er an einer Stelle, oder es war ein Interview, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, da sagt er, wenn das gelingen sollte oder wenn das passieren sollte, sagen wir mal lieber so, gelingen ist vielleicht der falsche Wort, wenn das passieren sollte, dass ein KI-System, mit einem Quantencomputer oder Biocomputer oder was auch immer, sowas wie Bewusstsein entwickelt, dann haben wir auch ein ethisches Problem. Weil nämlich, er sagt, weil dann so ein System auch leiden kann. Ja. Also das gehört ja zu den Qualia. Der Mensch leidet. Im Buddhismus ist es ja einer der zentralen Begriffe. Der Mensch leidet an seiner Existenz. Und wenn ich jetzt ein System erzeuge, was Qualia realisieren wird und ich ihm Bewusstsein zuspreche, dann erzeuge ich unter Umständen millionenfach Selbstmodelle, die leiden. Und die Frage ist, ob das ethisch vertretbar ist.
Das ist ja unglaublich. Ja, genau. Ich habe mir das auch notiert, dieser Gedanke von
Thomas Metzinger.
Thomas Metzinger. Also der muss wirklich zu denken geben. Ne? Weil,
ja, allerdings.
Weil vor allem was zu was treibt das Leiden diese KI dann?
Ja,
wäre
natürlich
dann die nächste Frage, ne?
Ja, genau.
Weil die wird dann ihrem Leiden ein Ende setzen wollen oder also nicht jetzt. Ja gut, sie kann sich suizidieren oder sie kann halt versuchen
ihren Schöpfer,
den Grund ihres Leidens.
Das kommt doch in dem Deus Ex Machina vor. Das Geschöpf bringt dann den Schöpfer um.
Also Deus Ex Machina, ich kenne den Film leider noch nicht.
Ja, müssen wir unbedingt anschauen.
Ich habe mir den Trailer angesehen und da bricht dann quasi eine KI im Embodiment eines Roboters, glaube ich, aus, ne? Und geht in die Welt raus.
Das Schlimme ist, dass sie, jetzt verrate ich das natürlich, dass sie ihren Schöpfer umbringt.
Ja, ja.
Und das Schlimme ist, das führt uns nämlich zu einer ethischen Frage. Was ist eigentlich das Böse im Menschen? Und was könnte das Böse in einem solchen KI-System sein?
Das ist natürlich dann, und dann sind wir wirklich, also wie man so schön sagt, Abschied Creek without a paddle, weil dann sind wir nämlich wirklich dann bei der Frage Gut und Böse.
Ja, natürlich.
Und Moral. Exakt, und woran macht man das fest? Und irgendwie ist alles dann relativ doch, und dann, wo soll man eine Moral dann festmachen dran? Ich habe mir da auch noch ein Zitat von Ihnen aufgeschrieben, das muss ich jetzt erst suchen, wo quasi diese oder Moral mit Wertesysteme, also zum Thema Wertesysteme, Verbindlichkeit, dass die nur durch Verschränkung der Subsysteme erreichbar ist.
Ja, genau. Also da will ich Ihnen einfach ein ganz simples Beispiel erklären. Wir haben ja zurzeit, also zumindest in Deutschland, ich kann jetzt nicht für andere Länder sprechen, ein politisches Problem. Und das Problem besteht darin, dass unser Bundeskanzler, der ja von einer Mehrheit gewählt wurde und ins Amt kam, weil er bestimmte Versprechungen, politische Versprechungen gemacht hat. Also will keine, die Schulden, also sollen gebremst werden und was er alles sonst noch versprochen hat. Und das hat er, kaum war er an der Macht, eklatant gebrochen. So, da sagt der Zyniker, wer von einem Politiker Ehrlichkeit erwartet, der ist selber schuld. Das stand tatsächlich mal bei uns in der Zeitung, hat einer über so eine Lüge von einem Politiker gesagt, selber schuld, wenn ihr glaubt, was der da vor der Wahl erzählt, dann seid ihr selber schuld, wenn ihr das glaubt. So, ich darf man halt nicht sein. So. Aber Vertrauen ist die entscheidende Währung im politischen Geschäft. Wenn es kein Vertrauen gibt, egal zwischen wem, zwischen dem Wahlvolk, den Regierungen, zwischen der Exekutive, der Jurisdiktion, wenn da nicht ein grundlegendes Vertrauen existiert, dass sich alle an die Regeln halten, dass sie bemüht sind, diese Regeln einzuhalten und sie nicht lügen, dann funktioniert das ganze System nicht. Also wir haben nämlich gesellschaftlich gesehen kein formales System, sondern wir haben ein reales System. Und es beruht auf ethischen Prinzipien, nämlich einem Prinzip, was wir als Vertrauen bezeichnen. Dass jemand uns, also es ist immer so, der Zyniker, der sagt, du bist doch selber schuld, wenn du dem vertraust, der gibt die Schuld sozusagen demjenigen, der vertraut hat. Aber das ist vollkommen falsch, denn der das Vertrauen gebrochen hat, der ist eigentlich der Bösewicht, wenn man so will. Aber er macht noch viel mehr. Er macht nämlich nicht nur eine falsche Aussage, könnte man sagen, naja, ist vielleicht nicht so schlimm oder kriegt man trotzdem wieder hin, sondern er untergräbt diese Verschränkung, die das Vertrauen erzeugt. Und wenn diese Verschränkung, wenn also dieses Vertrauen mal zerstört ist, ist es wahnsinnig schwer oder fast gar unmöglich, das wieder herzustellen. Und diese, also ich möchte mal so ausdrücken, wenn man das systemisch betrachtet, dann kann man sagen, dass Verschränkung ein höchst, wie soll ich sagen, gefährdetes Gut ist, was ganz leicht zerstört werden kann, aber ganz schwer nur wieder aufgebaut werden. Und das ist typisch für Verschränkungszusammenhänge. Verschränkungszusammenhänge entstehen aus Tradition, aus aus Kausalketten, die sie erzeugen über lange Zeit. Das entsteht nicht von jetzt auf nachher.
Aus Ritualen, und, ne? Das ist echt auch das Sinn
von Ritualen. Vollkommen richtig. Auf Ritualen, auf allem Möglichen, also auf Interaktionen in dem System entsteht als Metasystem und als Ursache für Verschränkung Vertrauen. Also Vertrauen wird gewissermaßen erzeugt, um in dem darunterliegenden System, also in einem Metasystem nennen wir das Vertrauen, im darunterliegenden System sorgt es für Verschränkung. Und wenn das Vertrauen zerstört ist, dann geht diese Verschränkung verloren. Und dann geht der Zusammenhang der Gesellschaft verloren. Und ich befürchte, ich bin jetzt da überhaupt kein Pessimist, weil ich nette Enkelkinder habe, aber ich sehe die Gefahr, dass durch solche Aktionen letztendlich auch wenn das operational vielleicht hinterher dann als guter Trick rauskam, trotzdem sozusagen die Gesellschaft destabilisiert wird. Und das erleben wir ja leider, also die ganzen, also überall diese Gewaltexzesse und so weiter. Das ist alles, sind natürlich Einzelanzeichen, aber es sind Anzeichen dafür, dass die Gesellschaft nicht mehr stabil funktioniert. Warum? Weil sie ihre, wir nennen das globale Observablen, also diese Meta-Beschreibungsebenen, die natürlich ethischer oder moralischer Natur sind, weil die zerstört werden. Und das ist das eigentliche Problem. Das hängt gar nicht von der politischen Richtung ab. Das hängt nicht davon ab, was die im Einzelnen machen, sondern es hängt nur davon ab, wie man damit umgeht. Und deswegen hat es jetzt nichts damit zu tun, dass man sagt, naja, also die einen sind jetzt die eine politische Richtung, die ist jetzt besser als die andere. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, weil ja in der Demokratie zumindest diese einzelnen politischen Meinungen, das sind ja Vertreter von Interessen. Und jeder hat halt andere Interessen, das ist ja ganz normal. Aber die müssen dann halt ausgehandelt werden. Und wenn man aber das Vertrauen darüber, dass das anständig und ordentlich mit guter Absicht verletzt, wenn dieses Vertrauen verletzt wird, dann funktioniert hinterher gar nichts mehr, obwohl formal alles noch in Ordnung ist.
Dazu fällt mir jetzt auch ein anderes Beispiel ein, das ich Ihrem Buch entnommen habe, und zwar auf Seite 540 beschreiben Sie da, wie Desinfektionsmittel die Rate der Krankenhausinfektionen, also je mehr Desinfektionsmittel man dann eingesetzt hat, desto mehr Krankenhausinfektionen sind entstanden. Und Sie sagen dann, oder schließen daraus, Selbstheilung setzt Vertrauen und Hoffnung voraus, Synchronizität stärker als Kausalität. Ja, das sind ja extrem revolutionäre Gedanken. Also die stellen ja alles auf den Kopf. Ne, es ist so.
Nein, überhaupt nicht. Ich stelle gar nichts auf den Kopf.
Oh, also, doch.
Es gibt ja Untersuchungen, die zeigen.
Ja, aber also, ja. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber ich meine. Aber
es gibt, jetzt mal wirklich, es gibt Untersuchungen, die zeigen, also es geht um Therapiewirksamkeit. Und das mit dem Desinfektionsmittel ist ja nur ein winziges Detail. Aber die zeigen, dass die Persönlichkeit des Arztes oder der Ärztin fast 75 oder 70% zur Heilung beitragen. Also das heißt, das kann man gar nicht unterschätzen. Und das Gleiche gilt für Medikamente, das Gleiche gilt für Behandlung. Und zwar muss man da immer Folgendes betrachten. Das ist überhaupt, wenn man systemisch denkt, ist das gar kein Ding. Nämlich, der Mensch als hochkomplexes, interaktives, reales System der realen Welt, der stellt ja so ein organisatorisch geschlossenes System dar im Sinne von Varela, was sich sozusagen gegen alle Kräfte, die es vernichten wollen, sozusagen aufrechterhält. Und dazu gehören natürlich Krankheiten und so weiter. Und dieses System ist in der Lage, nun alles Mögliche, was von außen sozusagen diese Systemoberfläche durchdringt, sozusagen zu beurteilen und entsprechend, sagen wir mal, zu kompensieren. Ja, ich benutze das Wort kompensieren, weil wenn man sagt, zu bekämpfen, dann hört sich das gleich so martialisch an. Nee, viele Dinge werden kompensiert. Und zwar, weil das System so hoch interaktiv ist und auch Variable, also wie nennt man Neuroplastizität in der psychologischen Bereich. Und das gilt für den ganzen Organismus. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ständig von außen alle möglichen Krankheitskeime von vornherein abtöte durch übertriebene Benutzung von Desinfektionsmitteln, dann erreiche ich zwei Dinge. Einmal verlernt das System sozusagen solche Kompensationsfähigkeiten, die Einflüsse wieder zu kompensieren, und gleichzeitig werden die Keime, die gefährlich sind, immun gegen das Mittel. Und dann, das hat also hier in Freiburg gibt's der Professor Daschner, der hat da also, der ist ja längst in Ruhestand, der hat da ganz viel drüber geschrieben, wie gefährlich das ist Krankenhäusern übertrieben. Also es geht immer um die übertriebene Anwendung von Desinfektionsmitteln, dass man damit das Gegenteil erreicht. Ein anderes Beispiel, was sofort einleuchtet. Da braucht man nicht die Welt auf den Kopf zu stellen. Man hat in Schweden, in Kindergärten, hat man gedacht, na ja, also da muss man doch die armen Kinder beschützen, dass sie sich nicht verletzen, spitze Scheren, scharfe Kanten an Tischen und Stühlen. Na, das kann man doch vermeiden, die machen wir jetzt alle rund, die werden abgehobelt oder abgefeilt, so dass es keine scharfen Kanten mehr gibt. Das Kind kann sich im Kindergarten quasi gar nicht verletzen, so wie in einer Gummizelle, irgendwas immer es macht. Also da kann nichts passieren. Und da denkt man, ja wunderbar, die Kinder, die sind jetzt besser aufgehoben. Was hat sich herausgestellt? Die Unfallrate stieg in die Höhe. Warum? Weil die Kinder nicht mehr gelernt haben, dass ein Messer scharf ist und dass eine Kante schürfen kann oder mit blauen Flecken machen kann. Das heißt, sie haben auf nichts mehr aufgepasst. Und solche Wohltaten des Systems führen paradoxerweise dazu, das System zu destabilisieren. Weil es diese Fähigkeit verlernt, sozusagen adäquat auf Änderungen zu ändern. Und das gilt für die Neuroplastizität genauso. Wenn ich den Kindern abgewöhne, komplexe Texte zu lesen oder längere Texte zu lesen, wenn die nur noch auf ihr Handy starren können, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn sie in der Schule versagen und wenn sie nicht mehr weiterkommen. Das ist halt so, da kann man nichts dran ändern. Da braucht man jetzt nicht irgendwie ein neues Paradigma zu erfinden. Das ist einfach so.
Ja, aber das haben sie ja getan. Und nur als kurz der Einwurf, die Zoom-Leitung ist immer offen. Es haben zuvor ein paar Leute angerufen, das hat aber irgendwie nicht geklappt. Das sollte aber auf jeden Fall klappen. Also falls jemand noch direkt mit uns sprechen möchte, bitte sehr gern. Und ich sage ja nicht, dass diese Erkenntnis, das glaube ich schon, dass die einfach in ganz normalen Publikationen auch weitergegeben wird und so weiter. Also jetzt das Beispiel, das Sie genannt haben, oder das mit den Desinfektionsmitteln. Aber das, was ich jetzt doch als revolutionär bezeichnen würde, ist, dass Sie sagen, dass, und der Grund dafür ist, dass hier diese Synchronizitäten oder diese Verschränkungen nicht aufgebaut werden. Ja, und dass deshalb diese Desinfektionsmittel dann sich quasi ins Gegenteil verändern. Ja. Und diese Ursache, die ist schon revolutionär. Diese Erkenntnis, sage ich jetzt.
Ja, das soll ich vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären. Meinetwegen mit dem Beispiel mit dem Desinfektionsmittel, obwohl das da ja eigentlich eher trivial ist. Aber die Fähigkeit des Systems, also die Fähigkeit eines Systems, egal was es jetzt ist, sich sozusagen selbst zu stabilisieren. Also es sind die selbstorganisierenden, selbststabilisierenden Systeme, beruht auf zwei Säulen. Die erste Säule ist natürlich die Konnektivität in dem System. Das heißt, da ist vieles, alles mit allem verbunden. Es gibt wahnsinnig viele Prozesse, die sich gegenseitig beeinflussen. Also das kann man zum Beispiel am Metabolismus des menschlichen Organismus feststellen. Anschaut, da gibt es also von La Roche gibt's so eine Karte, die kann man sich im Zimmer aufhängen, die ist so groß wie eine Landkarte und das sind sämtliche chemische Prozesse, die im menschlichen Metabolismus stattfindet, aufgezeichnet. Also das sind Tausende von, und die sind gut erforscht, von Tausenden von autokatalytischen Regelsystemen, die miteinander verbunden und verwoben sind. Also wenn man da glaubt, man könne durch Eingriff an einzelnes dieser Regelsysteme gezielt was zu erreichen, dann ist es absurd. Das ist absurd. Und das weiß auch jeder gute Arzt, dass wenn ich einem Menschen irgendein Medikament gebe, weil er Bauchschmerzen hat, dann kann das sein, wenn er viel Erfahrung hat, dass es genau das Richtige ist. Aber es kann auch sein, dass der Organismus dieses Medikament sozusagen kompensiert und sogar falsch drauf reagiert und das Bauchweh wird schlimmer oder wird noch richtig krank davon. Also das weiß jeder und deswegen ist die Medizin ja auch eine Kunst und eine Erfahrungssache. Also da spielen solche eine Rolle. Aber jetzt, wenn ich jetzt ein so hochkomplexes, interaktives und sich selbst organisierendes System betrachte, dann sind natürlich da zunächst mal die kausalen Prozesse, die das System erzeugen. Aber bei dieser Interaktion wird von den kausalen Prozessen auch diese Verschränkung erzeugt. Nämlich das sind sozusagen dann Größen, die ich auch messen kann, die sich auf das Gesamtsystem beziehen, weil das Gesamtsystem selbststabilisierend sein muss. Sonst wird's ja zerfallen. Und die meisten Organismen sind natürlich selbststabilisierende Systeme. So. Die Verschränkung sorgt für die Stabilität. Das ist ganz wichtig. Der Hermann Haken, das sollte man jetzt vielleicht auch sagen, der ist ja 2024 gestorben. Das war ein Stuttgarter Physiker, der diesen Begriff der Synergetik erfunden hat. Und der hat ja gezeigt, dass viele kausale Systeme für sich alleine genommen, wenn sie nur etwas komplexer sind, ganz schnell chaotisch werden. Wenn sie nur kausal und deterministisch funktionieren, dann führen die zum Chaos. Da kann man so einfache Sachen nehmen wie ein Doppelpendel. Das kennt jeder, kann man jetzt auch überall kaufen. Wenn man das mal anstoßt, stellt man fest, dass nach kurzer Zeit bewegt sich das vollkommen chaotisch. So. Und das darf natürlich ein reales, lebendes System nicht sein, sonst wird es sofort zerfallen, kaputt gehen. Und die Verschränkung, das kann man zeigen, sorgt dafür, dass diese kausalen Prozesse, die Verschränkung ihrerseits erzeugen, durch die Verschränkung stabilisiert werden.
Finde ich absolut faszinierend. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass unser Verkehr nur deshalb funktioniert, weil sich da Verschränkungen aufbauen, weil man sich quasi in dieses System einklingt. Und wir haben übrigens einen Anrufer. Und den würde ich jetzt gern reinnehmen einmal. Ist das okay? Ja. Probieren wir das einmal, ob das jetzt funktioniert. Okay. Hallo, lieber Anrufer oder liebe Anruferin. Hörst du uns?
Ja, hallo, kannst du mich hören?
Ja, ich kann dich hören. Wunderbar. Bitte.
Ah, hallo, servus Tarek.
Servus.
Also zuerst nochmal vielen Dank für deine Sendung. Die ist jedes Mal sehr interessant und ich bin ein großer Fan, okay?
Vielen Dank.
Und dann das Zweite, was mir sehr wichtig ist, ich möchte wirklich betonen, es geht heute um KI. Ich habe die ganze Sendung leider nicht verfolgen können, aber ich bin 100% davon überzeugt, dass eine KI nie ein Bewusstsein entwickeln kann. Und zwar aus dem Grund, weil ich ganz einfach das unabhängig sehe. Das heißt, ich sehe da Geist und Körper. Ja? Und ich bin der Meinung, dass unser Körper, dass wenn wir mal sterben, dass wir so eine Art Bewusstsein weiterhaben werden, so eine Art Seele weiterhaben werden. Das heißt, das funktioniert autark. Ja? Aber eine KI kann in dem Sinn kein Bewusstsein erzeugen. Was ich eher glaube, ist, dass die KI ein Bewusstsein vorspiegeln wird.
Das heißt, du meinst, das finde ich nämlich interessant, wenn man ein Mensch stirbt, dann kann man, also gibt's ja viele, ich sage jetzt mal Behauptungen, ich glaube, es ist so, dann existiert da etwas weiter, ja, wie lange und in welcher, alles eine Frage. Aber wenn man eine KI, also einen Rechner ausschaltet, dann ist es weg, da ist dann wirklich nichts mehr da, da sind wir wirklich beim Dennett.
Ja, ne? Okay. Davon bin ich 100% überzeugt und ich glaube,
das ist auch richtig.
Ich habe Ja, und das ist glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja.
Ja.
Entschuldigung.
Also das haben wir ja die ganze Zeit gesagt. Schade, Sie haben das ja vielleicht einfach nicht gehört, aber das war ja eigentlich sozusagen der Ausgangspunkt. Ich habe ja gesagt, eine Turing-Maschine kann aus rein formalen Gründen kein Bewusstsein haben, weil sie eine rein formale Maschine ist. Und das war ja mein ganzes Argument. Also ich kann Ihnen da nur voll Recht geben. Was nach dem Tode ist, das wissen wir leider nicht mit Sicherheit. Ja. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Aber wenn Sie davon sprechen, dass das Geistige und das Materielle zwei autonome Bereiche sind, dann haben Sie damit sicher richtig. Also das würde ich auch unterstreichen. Was ich natürlich nicht weiß, ich bin immer ein bisschen vorsichtig über Dinge, naja, wie soll ich sagen, über die es jetzt keine letztendlich sicheren Daten gibt. Also es gibt natürlich viele, viele, ganz viele, ich meine, das brauchen Sie mir nicht zu erzählen, von diesen ganzen spiritistischen Theorien Hinweise, das würde ich gar nicht bezweifeln, dass möglicherweise das Bewusstsein den Körper nach dem Tod des Körpers weiter existieren kann. Das ist durchaus denkbar, das kann ich mir vorstellen, aber es gibt keinen Beweis in dem Sinne, dass ich sagen kann, das muss so sein. Also da können wir jetzt noch endlos drüber reden. Also ich kann Ihnen da auch Literatur empfehlen. Da gibt es also in der Wissenschaft ganz unterschiedliche Auffassungen. Wenn man fair ist, dann muss man einfach sagen, es sind auf jeden Fall sind diese Vorstellungen, die da existieren, nicht dumm oder falsch, aber sie sind natürlich im Moment eigentlich sozusagen persönliche Überzeugungen. Und die soll man ja, habe ich ja gerade ausgeführt, die gehören zu den Qualia, die soll man durchaus ernst nehmen. Und wenn jemand für sich persönlich zu dieser Überzeugung gekommen ist, dann würde ich niemals hingehen und sagen, nee, das ist falsch oder das kann nicht sein. Warum? Weil ich auch das Gegenteil nicht beweisen kann. Also es ist durchaus legitim, das anzunehmen, aber man kann nicht behaupten, dass das alle Leute glauben müssen.
Genau. Und ein wichtiger Punkt für mich ist auch der, erstens einmal habe ich sowas selbst einmal erlebt, so ein Austrittserlebnis gehabt, ja, weil ich eigentlich auch wirklich auf mich gesehen habe und ich auch gespürt habe, dass ich unabhängig auf meinem Körper sein kann. Das ist mal der erste Punkt. Aber gut, da kann man nur sagen, es ist irgendwie Halluzination oder irgendwie ein Traum gewesen oder sonst irgendwas. Ja, das kann man natürlich jetzt nicht verifizieren. Ja, aber der wichtigere Punkt für mich ist doch der, dass ich der Meinung bin, wenn wir reden auch von Superintelligenz und dass wir an dem jetzt arbeiten, an der Superintelligenz bei der KI, was ich wirklich sehr fast 100% glaube, ist, dass die KI ein Bewusstsein vorspiegeln wird, vortäuschen wird. Ja,
ja und so macht dass man im Prinzip auf jeden Fall.
Ja, die ist so und dass man dann eigentlich einen neuen Begriff erfinden müsste und nicht Bewusstsein. Und ich glaube auch, dass sehr viele Leute in Zukunft in diese Falle geraten werden, dass sie glauben, dass die KI ein Bewusstsein hat. Und ich sehe da in gewisser Weise, muss ich ehrlich sagen, eine Bedrohung für die Menschen.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und das, leider haben Sie halt den ersten Teil nicht gehört. Da haben wir das eigentlich schon diskutiert. Ich habe ja darauf hingewiesen, welche Manipulationsmöglichkeiten da existieren. Und natürlich kann jeder Programmierer, der eine KI programmiert, natürlich durch bestimmte Filterregeln das jederzeit erzeugen, dass der Benutzer den Eindruck kriegt, er spricht mit einem Menschen und mit einem, der Bewusstsein hat. Das ist überhaupt kein Problem, das zu machen. Und es wird auch gemacht, natürlich, ganz bewusst. Und das ist eben gefährlich. Und das habe ich auch dargelegt, aus welchen Gründen. Das kann politisch missbraucht werden. Das kann in jeder Hinsicht missbraucht werden. Und die Menschen sind Betrogene. Also das ist wirklich so. Also der Hartmann Römer schreibt es so schön. Ich hole das nur mal gerade rein. Hier sagt er, was sagt er denn da? Ja, Moment mal, da hat er was Nettes gesagt. Es ist schwer zu akzeptieren, dass perfekte Täuschung dasselbe wie Realität sein soll. Das finde ich einen sehr schönen Satz. Es ist schwer zu akzeptieren, dass perfekte Täuschung dasselbe wie Realität sein soll. Das habe ich mir gleich mal rausgeschrieben. Warum? Weil es ist tatsächlich so, ach so, ja, da komme ich noch auf eine Idee, die habe ich noch gesprochen. Ja, prima, dass Sie das ansprechen. Es ist tatsächlich, es gibt Hinweise dafür, dass der Mensch sich da auch nicht reinlegen lässt. Es gibt nämlich ein Phänomen, das ist in der Kunsttheorie sehr schön beschrieben, das nennt sich Uncanny Valley Phänomen. Und das bezieht sich auf Folgendes. Man kann natürlich jetzt in Filmen und so Personen, also ein Avatar darstellen, der sich verhält wie ein richtiger Mensch und auch so tut. Das sind ja diese KI-Bots, die tun ja so, als seien sie richtige Menschen. Und
genau,
die können das immer besser. Und die wird immer perfekter. Da gibt es
Hey, jetzt brechen Sie gerade wieder weg, Herr Lukandur.
Ja, ich kann dich noch hören.
Ja, ich weiß. Wir können uns noch hören, aber Herr von Lukandur, wir können Sie jetzt leider nicht mehr hören. Weiß nicht, vielleicht sind Sie da irgendwie am WLAN oder so? Dann müssten Sie. Aha, jetzt ist er noch einmal rausgegangen. Schauen wir mal, da ist er wieder hereingekommen. Manchmal muss er offenbar neu einsteigen. Hallo, Herr von Lukandur, sind Sie wieder?
Tarek, wenn ich dich schon an der Leitung habe, einmal möchte ich noch gerne was abschließend sagen, was auch sehr wichtig ist. Es passt nicht unbedingt zum Thema, aber es geht um diese schwarzen fliegenden Dreiecke, ja, die immer wieder Leute berichten, dass sie gesehen haben. Ja. Und ich fände es wichtig, dir zu erzählen, dass ich sowas schon 1986 gesehen habe.
Das finde ich sehr interessant, aber das ist tatsächlich heute nicht ganz die richtige Sendung.
Ich schreibe dir das per E-Mail mal, ja?
Schreib mir das per E-Mail, aber ruf bitte beim Lagerfeuer an beim nächsten und erzähl doch diese Geschichte. Ja, okay, das fände ich wirklich super.
Ja, ich finde das so lustig, weil das schon so früh war, verstehst du? Und in Wien, ja.
Wow, und vor allem, ich habe ja schon eine ganze Sammlung von schwarzen Dreiecken, von Menschen, die diese Dinger sehen. Wahrscheinlich sind es auch verschiedene Dinge, aber wie du sagst, passt tatsächlich nicht so ganz zur Sendung.
Passt nicht zum Thema, habe ich mit meinem Vater damals gesehen, aber ich rufe an beim Lagerfeuer.
Ruf auf jeden Fall beim Lagerfeuer an und ich hoffe, der Herr von Lukandur ruft jetzt auch gleich noch einmal an. Sonst, jetzt ist er nämlich gerade rausgefallen.
Wie dem auch sei, aber ich glaube, ich bin auch schon wieder jetzt am Ende.
Weil, ja. Hast du sonst noch eine Frage zum Thema? Ja, bitte.
Zum Thema ich nur das, ich sehe das so wie den Affen Gottes, ja. Wird im Prinzip das immer weiter und weiter entwickeln und dann wird es so perfekt sein, dass Leute die Täuschung nicht mehr bemerken werden. Und ich bin ein bisschen skeptisch, was das betrifft. Und die Zukunft halt, wenn dann wirklich so eine Superintelligenz kommt, ja. Also,
ja,
ich sehe das jetzt ehrlich gesagt nicht positiv, sondern ich glaube,
das kann so was. Ja, wir hören Sie jetzt wieder, Herr von Lukandur, ja?
Also gut.
Okay, also.
Darf ich?
Bitte,
darf
ja?
Ja, dann wollte ich das gerade noch rüberbringen, weil das ist ein wichtiger Punkt. Also ich habe davon gesprochen, dass man heute in Filmen so Avatare erzeugen kann oder Chatbots, die so realistisch sind aufgrund von trickreicher Programmierung, dass man denkt, man hat es mit einem realen Menschen zu tun. Okay? So. Und da gibt es das Phänomen des Uncanny Valley. Da hat man nämlich festgestellt, dass Menschen, denen sowas präsentiert wird, wenn das perfekt, je perfekter das gemacht ist, umso mehr beschleicht diese Menschen ein gruseliges Gefühl, dass da was nicht in Ordnung ist. Also das heißt, ja. sie spüren, und das gehört jetzt wieder zu den Qualia, sie spüren, dass sie es nicht mit einem Menschen zu tun haben, dass sie reingelegt werden. Und das ist ja das, was ich gerade eben sagte. Offensichtlich haben Menschen die Möglichkeit, die Fähigkeit, festzustellen, das kennt man vielleicht aus dem täglichen Leben, dass man merkt, wenn man reingelegt wird, dass man irgendwie ein ungutes Gefühl entwickelt und dass das eigentlich dann doch letztendlich einen vielleicht ein bisschen vor Missbrauch schützt, aber man muss halt drauf achten. Also das heißt, man muss sozusagen wieder ein bisschen feinfühliger werden und darf sich von der KI nicht überrollen lassen. Man muss vielleicht auch mal einen zweiten Blick drauf werfen, das haben wir vorhin bei der Kunst betrachtet. Also auf den ersten Blick ist es faszinierend, aber auf den zweiten Blick, Uncanny Valley, ich merke, da stimmt was nicht. Das ist irgendwie nicht in Ordnung. Und ich glaube, das ist ganz gut,
dass das so ist. Ich finde es ja interessant, auch diese Bilder, diese KI-generierten Bilder, die haben auch alle irgendwie so ein bisschen einen Creep-Faktor. Also je besser die sind, desto creepier werden die. Und Uncanny Valley, das ist ja vor allem auch dann bei Robotern. Ne? Also je menschenähnlicher die werden, desto mehr Ablehnung finden die eigentlich. Ja. Und wenn die eigentlich nur so einen idealisierten Mund aufzeichnet haben, der eigentlich so comic-mäßig fast aussieht, dann findet man das viel sympathischer, ne? Weil dann.
Ja, genau. Ja. Genau, richtig. Das heißt, also wenn man erkennt, dass es sich um eine künstliche Sache handelt, dann akzeptiert man das. Wenn man aber merkt, man wird reingelegt, dann wird man treu, also wie hat man Römer das gesagt, es ist schwer zu akzeptieren, dass perfekte Täuschung dasselbe sein soll wie Realität. Also das ist meiner Ansicht nach ein wichtiger Punkt, der zu diesem Qualia gehört. Also das ist etwas, das kann ich nicht erzeugen, das kann ich auch eigentlich nicht trainieren, aber ich kann darauf achten. Und das gehört zu dem, was ich als Verschränkungswahrnehmung darstelle. Also wir spüren, wenn wir uns mit etwas nicht verschränken können.
Ja. Lieber Anrufer, möchtest du jetzt zu dem Thema noch was sagen? Also dein Standpunkt ist eben, dass diese Dinge immer besser werden, die Simulation immer besser wird und
gefährlicher, ja.
Und gefährlicher, aber der Herr von Lucadur hat jetzt gerade gesagt, ja, aber je besser das wird, desto mehr regt sich in uns auch dieser Widerstand. Also vielleicht reguliert sich das dann irgendwie.
Man darf natürlich den Menschen nicht unterschätzen und auch die Schwarmintelligenz des Menschen nicht unterschätzen. Trotz allem glaube ich, dass das System immer raffinierter werden wird und dass die Menschen wirklich hereinfallen werden. Und ich sehe das eigentlich jetzt nicht so positiv. Aber natürlich, man kann natürlich auch immer an den Menschen glauben, dass das erkennen wird.
Ja, wir sehen das auch nicht positiv. Aber dazu musst du dann wirklich die Sendung anhören. Okay, gut. Dann, also, falls du sonst keine Frage mehr hast, vielen Dank für deinen Anruf und wir hören uns beim Lagerfeuer. Ich bin sehr gespannt auf deine Beobachtung.
Ja, danke schön. Danke. Gut. Ja, das wird interessant. Danke. Alles Liebe.
Okay. Ciao.
Ja, aber nochmal zurück. Also ich finde es jetzt schon einen wichtigen Aspekt, der einem auch ein bisschen Hoffnung geben kann. Ich meine, wir sind es doch gewöhnt. Also jetzt gehe ich mal zu den Geschäftsleuten. Da ist ja diese Verschränkungswahrnehmung das A und O. Also wann erkennt zum Beispiel einer bei Verhandlungen, der Erfahrung hat und weiß, wie man sowas macht, wann er über den Tisch gezogen wird? Der braucht dazu ein bestimmtes Gespür. Das kann er nicht immer an den Fakten feststellen. Denn natürlich wird die Gegenseite alles in rosigen Farben darstellen. Aber wenn es zu rosig wird, dann wird man misstrauisch. Dann denkt man, oh, da stimmt was nicht. Also das wäre jetzt ungefähr so ein Beispiel aus der Geschäftswelt. Also wir haben ja zum Glück im Gegensatz zur KI solche feinen Verschränkungswahrnehmungsmöglichkeiten, die sind allerdings ganz subjektiv und man kann sich nicht blind drauf verlassen. Also die Möglichkeit, dass ich mich täusche, dass ich es falsch sehe, ist da immer gegeben. Während die KI, die irrt sich ja nie. Also die halluziniert allenfalls, aber die macht es ja rein mechanisch. Also das ist zum Beispiel, für mich ist das noch ein wichtiger Hoffnungsschimmer, dass die Menschheit das vielleicht doch lernt, dieser Verführung zu entgehen. Und jetzt muss ich mal was Positives sagen. Also es ist ja nicht so, dass ich ein Feind der KI wäre oder des Internets oder des Handys oder was auch immer. Wenn man das vernünftig anwendet, also zum Beispiel als elaborierte Suchmaschine oder so, dann kann das einem wahnsinnig viel Arbeit ersparen. Aber ich muss natürlich verstehen, was ich da mache. Und das ist eine Frage der Ausbildung für Kinder.
Ja, so ist es. Und jetzt haben wir schon den nächsten Anruf und der nächste wartet auch schon. Ich nehm den jetzt auch rein, wenn das okay ist. Hallo, lieber Anrufer, bitte.
Hallihallo,
ja,
lieber Tarek.
Servus.
Lieber Lukadu.
Ja. Bitte.
Ich habe die perfekte Ergänzung zum ersten Anrufer. Ich bin auch der Meinung, es gibt eine, was auch immer, wie man das auch nennen will, etwas, was nach dem sogenannten irdischen Tod weiter existiert, ne? Wo es ja auch unzählige Literatur gibt, Richtung Reinkarnation und so weiter, wo zum Beispiel das Kind nur Sachen wissen kann, die nur einfach der Großvater gewusst haben kann und so weiter. Ne?
Ja, natürlich.
Aber das will ich auch erwähnt haben, ne? Aber
also was mein Beitrag, richtig.
Was jetzt mein Beitrag ist, war ja ein uralter Schwarz, oder nicht schwarz-weiß, aber der erste Star Trek-Film hatte auch schon das Thema KI eigentlich zum Thema, ne? Ja. Und Star Trek, der Film heißt der.
Ne? Ja, klar.
Da gibt es auch eine Szene, die, weiß nicht, wer den Film jetzt nicht kennt, ganz kurz erzählt, ne? Da gibt es eine Voyager-Sonde gibt es da, die wurde halt, die kam auf an, ist offiziell verschollen, kam dann auf einen Maschinenplaneten durch Fügung aller Art, ne? Und dieser Maschinenplanet hat die Sonde programmiert quasi, dass sie wieder zum Schöpfer zurückfliegt und alles Wissen sammelt, was sie dahin, also alles Wissen, sie ist so programmiert worden, dass sie alles Wissen sammelt, was es zu wissen gibt. Ne? Ja. Und mit dieser KI quasi kann man auch sagen, ja, ist dann, was ich die Star Trek das Schiff dann beschäftigt im Abwehrkampf, ne? Sozusagen, nicht? Oder zur Verteidigung wurde das dann ausgeschickt von der Erde, das war gerade stationiert, so, ne? Und eine der Schlüsselszenen ist dann, ja, wie sich das Spock dann mit dieser Maschine, die sind dann ins Innere reingeflogen, ne? Wie auch immer, verbunden hat, ne? Und jetzt kommt das Entscheidende, was ich eigentlich sagen will, wo er gemerkt hat, ne? Oder wortwörtlich gesagt hat, dass das Spock, ne? Es war noch da, ja, Mr. Spock, wer nicht kennt, ne? Es lohnt sich auf alle Fälle auch diesen Film anzusehen, ne?
Ja, kommen wir mal zum Punkt jetzt. Was hat er gesagt?
Ja, ja. Dann sagt er so, nachdem er auf der Krankenstation gelegen ist, nachdem er sich mit der Maschine verbunden hat, hat er gesagt, ich hätte es wissen müssen. Ne? Da sagt er noch den Namen vom Captain, ne? Ich weiß nicht, wie der Kessner, der Captain Kirk oder wie auch immer.
Ja.
Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Das Wissen dieser Maschine umfasst das ganze Universum. Aber sowas wie, und dann macht er Bewegung aufs Herz hin, einfache Gefühle ist ihm unmöglich, oder ist unmöglich, einfache Gefühle zu empfinden. Ne?
Okay.
Einfache.
Ja, ja,
und,
ja.
Okay,
und
danke.
Das ist
ja
das, was wir ja können. Ne? Und ganz am Schluss vom Film, ne, gibt es dann die Fusion von dieser Maschine hin zu einem Mischwesen, will ich sagen, ne? Wo man sieht dann, der beobachtet die Enterprise dann noch, wie es halt wegfliegt und das Kommentar war dann vom Spock nur, ja, wir waren wahrscheinlich Zeuge gerade einer neuen Geburt, ne?
Aha. Ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber ja, okay.
Naja, also ja. Das
war mein.
Okay, ja, danke für deinen Einwurf. Okay.
Das war jetzt mein Beitrag in aller Kürze. Und vielleicht, wenn wir schon bei Filmtipps sind, ne, ich kann auch Momo recht herzlich empfehlen, ne, und nahelegen und die Truman Show. Die Truman Show.
Ja, klar.
Das sind jetzt die drei Filme, die ich erwähnt haben möchte, wenn ich schon die Gelegenheit habe, ne, da auf Sendung was beizutragen. Ne. Wie gesagt, KI-mäßig Thema Star Trek, der Film. Und als nächstes gleich Momo, ne, was eigentlich aus meiner Sicht ein Lehrfilm ist auch, das sieht man auch, das beschreibt quasi die Ebenen, wie die Welt auch funktioniert, auch gut und böse und so weiter. Und wie die Leute manipuliert werden, alle vom Hintergrund. Da gibt es ausgesprochen gute und interessante Dialoge. Und die Truman Show dann noch als obendrein. Ne? Und dann.
Ja,
okay.
Also,
Sind das auch schon wieder gewesen sein. Und ja.
Ja, warte, es war dann schon wieder der Nächste. Aber vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, und das
und für deinen Einwurf.
Mit so ist, dann verabschiede ich mich auch. Sage recht herzlichen Dank auch für all die Sendungen, die du magst. Und guten Abend.
Guten Abend und danke für deinen Einwurf.
Ja, ja, und vor allem sind es ja schöne Illustrationen für das, was das sind ja schöne Illustrationen für alles, was wir jetzt hier besprochen haben. Das ist ja richtig. Also, dass eben so eine KI-Intelligenz alles kann, nur keine Gefühle. Das ist ja der Punkt. Ja, das ist vollkommen richtig.
Genau, das, also ja, genau, das ist ein bisschen, kann man sagen, die Essenz von dem, was wir hier besprochen haben. Ich nehme jetzt noch schnell den anderen Anrufer rein. Mal schauen. Einen Moment. Ja. Eck. Hallo?
Ja, hier ist Mohnbrötchen.
Hallo Mohnbrötchen.
Und zwar, ich wollte nur zwei Sachen kurz ansprechen. Einmal, wo der Herr Dr. Luca, du sagst, man merkt es halt, wenn man mit einer KI zu tun hat und sich da auch unwohl fühlt.
Ja, ja. Bitte.
Und zwar, ich musste vor 2 Wochen kurzfristig bei meiner Krankenkasse Unterlagen für einen Arzt anfordern und rufe da an. Und ich sag mal, ich werde direkt von so einem KI-Modell begrüßt. Also das wurde auch halt so mitgeteilt. Und ich kannte bisher halt nur die Systeme, wo man sich halt mit so Nummern durchwählt. Wo dann gefragt wird, also zum Beispiel, wenn man Prepaid-Guthaben auflädt, wollen sie jetzt Guthaben aufladen oder halt andere Sachen abfragen. Und das war aber eine KI, ja, wo man sich richtig mit unterhalten sollte. Und ich muss sagen, also danach habe ich mich schon unwohl gefühlt, weil ich wusste, das ist kein Mensch, wo ich mich damit unterhalte.
Ja. Aber
also das war irgendwie
konnte dir die KI,
sag ich mal so.
Konnte dir die KI weiterhelfen?
Ja, ich sag mal, das ging dann so, wie ich mir das gedacht hatte. Also ich habe dann darauf bestanden, dass ich mit einem Mitarbeiter dann verbunden werde.
Aha.
Und einfach damit das schneller geht. Ne? Weil man, wenn man mit einem Menschen sich unterhält, die fragen ja dann auch noch verschiedene Sachen ab, die Versicherungsnummer und den Arbeitgeber und alles. Aber ich frage mich, was machen die bei den Sprachmodellen, wenn jetzt jemand zum Beispiel mit einem ganz starken Dialekt anruft? Also
ja, ist die Frage. Aber das heißt, du hast dann bist dann recht schnell auf einen Menschen gegangen, aber okay, der Punkt ist, dass du dich einfach unwohl gefühlt hast. Warum jetzt eigentlich? Weil dir jetzt zu Menschen ähnlich war oder warum hast du dich unwohl gefühlt?
Nee, weil ich wusste ja von Anfang an, die Stimme, mit der ich mich da unterhalte, das ist kein echter Mensch. Also das war eine neue Erfahrung für mich, um das mal so zu sagen.
Also das hat dich dann verstört, die neue Erfahrung?
Ja, ja.
Okay, aber das wird mir ja gewöhnt, ne? Und dann beim 10. Mal ist es dann schon wurscht. Oder Herr Dr. von Luca, du, wie sehen Sie das?
Naja, also man muss halt auch hier wieder unterscheiden zwischen solchen rein funktionalen Sachen, also wenn da natürlich Daten abgefragt werden und so weiter, die würde ja ein Mensch auch machen. Es ist natürlich schon irritierend, wenn man feststellt, wenn man feststellen muss, man spricht nicht mit einem Menschen. Ich finde es auch immer eine Zumutung. Also es ist eigentlich, um es auf den Punkt zu bringen, ist es ziemlich unhöflich. Aber da wird halt Geld mitgespart. Sonst müssen die halt einen da hinsetzen, der die Telefonanrufe entgegennimmt und spricht. Und da die so viel haben, machen sie das halt mit so einem Bot. Also ich würde sagen, das ist noch vergleichsweise harmlos, weil ja auch die Leute wissen, dass sie mit so einer Maschine sprechen. Aber übrigens, also ich kann das ja nur bestätigen. Ich erinnere mich noch in den Ende der 70er Jahre, haben ganz viele Menschen richtig Angst vor Computern gehabt. Also ich hatte mal einen in der Beratungsstelle damals, da war ich noch an der Uni im Institut, der hat gesagt, Computer, wenn er das mal hört, da würde er am liebsten eine Axt holen und alles zusammenschlagen, weil der sich von dem Computer bedroht fühlte. Weil da wurde ja auch immer gesagt, Computer bedrohen Arbeitsplätze und so weiter und so weiter. Und das sind natürlich alles reale Bedrohungen von Menschen. Das kann man verstehen, wenn er dann da misstrauisch wird. Aber was sich eben herausgestellt hat, war das Umgekehrte. Also durch diese Computerei, jetzt mal mit Ausnahme von dem Beispiel, was Sie da genannt haben, hat ja nicht dazu geführt, dass jetzt viele Arbeitsplätze verschwunden sind. Es hat viel neue gegeben. Und zweitens, die Abläufe sind nicht einfacher geworden, sondern komplizierter. Also früher, wenn ich für meine Mitarbeiterinnen da die ganzen Verwaltungssachen machen musste, wie Versicherungsanmeldungen, Steuermeldungen und was da alles. Da habe ich mich an einem Nachmittag hingesetzt. In 2 Stunden hatte ich die Papierformulare ausgefüllt. Heute geht es über einen Computer und ich brauche eine Woche dafür. Also das heißt, der Computer wurde zwar immer als Hilfsmittel angeboten, ist er auch tatsächlich, ich würde nie auf den Computer verzichten wollen als Wissenschaftler, aber er hat die Sachen nicht vereinfacht, sondern verkompliziert. Das liegt aber jetzt nicht an den Computern, sondern das liegt an den Programmierern. Ich habe dann so oft gehört von Mitarbeitern, zum Beispiel bei Versicherungen, wenn ich gesagt habe, kann man das nicht so und so? Nein, das geht nicht, der Computer kann das nicht. Natürlich kann der Computer das, aber der Programmierer hat es nicht vorgesehen. Und deswegen ist unser Leben paradoxerweise nicht einfacher, sondern komplizierter geworden.
In vielen Teilen, ja.
Ja, ich sag mal auch, also wo ich mich ja mittlerweile dran gewöhnt habe, das sind zum Beispiel die Ansagen in der Bahn. Also wenn Haltestellen angesagt werden, das ist ja schon jahrelang.
Das hat nichts mit KI zu tun jetzt.
Künstliche Ansagen.
Ja, ja. Das hat halt nichts mit KI zu tun. Das sind halt einfach aufgenommene Ansagen.
Ja, ja. Aber ich weiß halt auch, das ist halt so in dem Sinne kein Mensch. Aber dann so einen Dialog führen und wo man dann auch Sachen abgefragt wird. Also das war schon erstmal eine einmalige Erfahrung. Ne?
Ja, ich glaube, der wird sich wiederholen in Zukunft.
Ja, also, aber ich meine, das kann ich auch gut verstehen. Also diese Abfragerei, das ist auch so eine Sache, wo man sagen muss, da fehlt das Einfühlungsvermögen. Also ja, genau. Also so eine KI hat ja kein Einfühlungsvermögen. Und manche Menschen, die mögen das nicht, wenn man sie so direkt in die Pistole vor die Brust hält und alles Mögliche abfragt, dann fühlen die sich irgendwie eingeengt oder sogar durchleuchtet. Und ein anderer Mensch, der ein bisschen Anstand und Einfühlungsvermögen hat, der wird halt freundlich fragen oder wird vielleicht auch die eine oder andere Frage zurückstellen, bis der Betreffende bereit ist, das, weil er einsieht, jetzt braucht man die Versicherungsnummer, dann wird das ja auch sagen. Aber wenn das so formal von runtergespult wird, ist das unangenehm. Das ist vollkommen richtig, diese Beobachtung. Das ist aber nicht justiziabel. Ich ordne das immer unter, wie man sich benimmt unter Höflichkeit und Umgangsformen. Diese Robotersysteme, die haben keine Umgangsform. Bei ChatGPT, die bemühen sich, die sagen dann immer freundlich, ich bin dein Freund oder deine Freundin. Aber wir merken natürlich trotzdem, denen fehlt die Kinderstube, wenn man so will. Und das spüren wir halt, weil wir ja immer individuell auf jemand eingehen. Übrigens eine kleine Nebenbemerkung, die mir auch aufgefallen ist, wie heute gedacht wird. Also gab es vor einigen Nummern im Spiegel eine Titelstory über Benehmen. Das ist jetzt scheint wieder große Mode. Es gibt jetzt wieder Schulen, wo man lernt, wie man sich benimmt, also Etikette. Und da wird ja der Knicke immer erwähnt, der Freiherr von Knicke, der ja da so ein Benimmbuch geschrieben hat. Aber was mir aufgefallen ist, die haben überhaupt nicht kapiert, um was es geht. Da steht dann drin, wann man was anzieht, wie man die Gabel neben den Teller legt und solche Sachen, die also vollkommen unwichtig sind und überhaupt nichts mit Benehmen zu tun haben, die rein formal sind. Sowas ist jetzt Mode. Aber dem Knicke ging es um auf Augenhöhe mit den Mitmenschen umzugehen, mit Wertschätzung und Respekt. Das kann man nicht formal lernen. Das sind alles Eigenschaften von Verschränkungen von Meta-Observablen, würde ich theoretisch sagen, die wieder damit mit diesen Qualia zu tun haben. Also das Menschliche kann man nicht formalisieren, sondern das muss man können und das muss man gelernt haben und das kriegt man meistens in der Kinderstube mit. Und wenn die Kinder immer nur noch in ihre Handys schauen und die Eltern obendrein, ja, wo sollen sie denn das lernen? Da sehe ich auch eine Gefahr.
Genau, und auf diese Qualia würde ich gerne noch eingehen. Ja, ja. Vielen Dank, Monte Brötchen, für deinen Anruf. Wir kommen ans Ende der Sendung. Okay. Danke.
Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend.
Wünsche ich dir auch. Und danke für immer wieder deine interessanten Einwürfe. Ciao.
Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss. Es gibt noch zwei Sachen, auf die ich gerne eingehen würde. Also es gab vielleicht relativ kurz, wenn man das kurz abhandeln kann, keine Ahnung. 2026 im Jänner angeblich wurden da, ich habe da letztens einen Bericht in YouTube aufgeschnappt und würde mich jetzt interessieren, ob Sie davon auch gehört haben. Man hat bei einem Experiment ziemliche Anomalien festgestellt, nämlich dass die Messwerte extrem davon abhängig waren, welches Team im Control Room war und ob überhaupt ein Team im Control Room war. Haben Sie davon gehört?
Naja, also das ist ein bekanntes Phänomen, was als Experimentator-Effekt bezeichnet wird. Also es gibt
aber intern doch wirklich problematisch, ne, oder?
Ja, ja. Ich habe vor vielen, vielen Jahren an so einem Kernforschungsinstitut mal einen Vortrag gehalten. Ich weiß nicht, da müsst ihr jetzt nachgucken, wann das war, aber das liegt sicher mehr als 40 Jahre zurück. Da habe ich da mal einen Vortrag gehalten über diese Experimente, also Beeinflussung von Zufallsprozessen, und habe denen halt auch so diese ganzen Daten gezeigt. Und dann haben die mich hinterher wirklich konsterniert angeguckt und haben gesagt, ja, was sagen Sie denn dazu? Wir starren hier täglich auf den Bildschirm und hoffen, irgendwie ein Ereignis zu sehen. Wer garantiert uns denn, dass das keine Artefakte sind, die von uns stammen? Also Experimentatoreffekte. Das ist ein bekanntes Phänomen innerhalb der Physik. Also das ist jetzt überhaupt nichts Neues. Das lernt eigentlich jeder Physiker oder Experimentalphysiker im Grundstudium, wenn das heute noch vermittelt wird. Aber das habe ich selbst erlebt. Also man sortiert in der Physik ganz bewusst alle Effekte aus, die von Personen, von der Tageszeit, der psychologischen Faktoren abhängig sind. Die werden gar nicht weiter untersucht. Die werden als Laboreffekte oder Dreckeffekte bezeichnet, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen. Aber das ist für einen Experimentalphysiker was ganz Alltägliches. Und der Erfolg der Physik besteht genau darin, dass er solche Effekte, solche Dreckeffekte, die vielleicht sowas wie Psychokinese oder was sind, aber wo man das eben nicht rausfinden kann, dass die systematisch aussortiert werden. Also alle nicht stabilen Effekte werden sozusagen einfach unterdrückt. Und das ist auch wichtig, denn...
Aber der war recht stabil. Also ich glaube, die haben...
Ja, ja. Also es ist nicht... Da gibt es ja schöne Beispiele dafür. Also wenn man in die Geschichte der Physik schaut, da gibt es also zum Beispiel diesen französischen Physiker Blondeau. Ja? Der ist in die Geschichte der Physik eingegangen, weil der glaubte, der hat so im Ende des 19. Jahrhunderts gelebt, weil der glaubte, damals waren ja gerade die Röntgenstrahlen entdeckt worden und die sind ja auch nur durch einen Zufall entdeckt worden, weil der Röntgen aufmerksam wurde, dass verschiedene Fotoplatten, die er da rumliegen hatte, bei seinen Kathodenstrahlexperimenten belichtet waren, obwohl sie eingepackt waren. Jeder andere Nichtwissenschaftler hätte gesagt, ach, das sind Fabrikationsfehler, hätte sie weggeschmissen. Aber der hat gedacht, hoppla, was ist das? Er ist dem nachgegangen, hat dann die Röntgenstrahlen entdeckt. Und der Blondeau, der hatte was Ähnliches entdeckt. Der hatte auch eine Form von Strahlung entdeckt, die nannte er Endstrahlung. Und hat die systematisch untersucht mit Prismen, Brechungen und so weiter. Also alles, was ein Physiker macht, hat das auch publiziert und hat auch sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Und dann hat man das versucht nachzumachen und hat festgestellt, dass diese Effekte nur bei dem Herrn Blondeau auftraten und bei anderen nicht. Und dann wurden sie halt sozusagen als, naja, als Laboreffekte oder Dreckeffekte sozusagen aus gestrichen als reale Strahlen. Aber was da wirklich war, das weiß kein Mensch. Also das passiert in der Physik recht häufig. Und es gibt vergleichsweise immer wieder Publikationen, wo merkwürdige Effekte berichtet werden, die sich aber bei längerer Untersuchung dann als nicht stabil herausstellen. Und es gibt ja Leute, die sagen, alle parapsychologischen Ergebnisse seien von dieser Art. Nun ist es ein methodisches Problem. Wenn ich natürlich Effekte untersuchen möchte, die vom Bewusstsein des Menschen abhängt, und das macht man ja in der Parapsychologie, also oder in der Bewusstseinswissenschaft, dann habe ich natürlich gerade das Problem, da haben wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen, dass ich mit Phänomenen zu tun habe, die gerade schlecht reproduzierbar sind und die mal auftauchen und mal wieder nicht. Und die werden aber jetzt nicht ausgesondert, sondern die sind ja gerade Forschungsgegenstand. Und deswegen ist es halt methodisch schwierig. Aber selbstverständlich gibt es sowas immer. Und ich könnte jetzt viele Storys erzählen von solchen Effekten, die sich hinterher zum Teil mal klären ließen, zum Mal nicht klären. Aber was sich da vielleicht noch zeigt, ist eine Frage der Ehrlichkeit. Also jetzt erzähle ich die Geschichte halt doch. Also als ich noch Student war, da mussten wir an einem Nachmittag die Hintergrundstrahlung, die ja ständig auf die Erde niederprasselt, messen. Das macht man mit einem Geiger-Müller-Zählrohr und da muss man die Rate aufnehmen. Und das ist ein ziemlich langwieriges Verfahren, bis man das richtig rausgekriegt hat und so. Und das habe ich halt gemacht im Praktikum, das gehört da zur Ausbildung. Und habe das auch gemessen und habe dann reingeschrieben ins Protokoll, was ich rausgefunden hatte. Und der Wert, der rauskam, war doppelt so hoch wie der Wert, der natürlich in den anderen Protokollen von früheren Studenten drin war. Und dann habe ich gedacht, hoppla, was ist hier los? Habe ich jetzt vollkommen falsch gemessen? Habe ich es nochmal gemessen? Kam wieder der Wert raus, also der war doppelt so hoch, wie der eigentlich sein durfte. Einige Kommilitonen haben dann gesagt, Mensch, komm, du willst doch deinen Schein haben, schreib da halt dann die Werte rein, die die anderen auch gekriegt haben, dann ist doch alles okay, dann hast du deinen Schein. Ja, so bin ich halt nicht drauf. Ich habe gesagt, nein, das will ich jetzt wissen. Und dann bin ich zum Assistent gegangen und habe gesagt, ja, was ist denn hier los? Ja, wir kriegen das Doppelte raus, was wir eigentlich rauskriegen sollten. Und gesagt, ja, machen Sie es halt nochmal. Dann habe ich wieder gemacht und war wieder der doppelte Wert. Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, tut mir leid, ich habe das gemessen, da bleib ich jetzt bei. Und ich habe natürlich meinen Schein gekriegt, das war ja gar kein Problem. Hinterher, einige Jahre später, hat sich herausgestellt, was niemand wusste zu der Zeit, das war ein Fallout durch einen Atomtest. Und das war natürlich, wurde nicht bekannt gegeben zu der Zeit. Und hinterher gab es einen wirklichen Grund dafür. Es war eben ein Fallout, der da über Freiburg niederging und den wir halt gemessen haben, zufälligerweise. Und daran kann man sehen, wie wichtig ist, dass man bei seinen Sachen bleibt und nicht einfach nachgibt, weil die Allgemeinheit glaubt, es müsste so und so sein. Leider machen das manche Leute. Und das kann man auch historisch nachweisen. Man kann das historisch nachweisen, dass im Mainstream eine große Verführung darin besteht, dass wenn ein bestimmter Wert mal gemessen wurde im Mainstream und man denkt, das sei der richtige Wert, dass der eine Zeit lang stabil bleibt, bis man rausfindet, dass es der falsche ist. Das habe ich in meiner Vorlesung erzählt und da kann man auch bei Gerhard Vollmer in seiner evolutionäre Erkenntnistheorie heißt, schöne Beispiele nachlesen, wie solche Fehler durch diese Konformitätsverhalten von Wissenschaftlern sozusagen aufrechterhalten werden, obwohl sie falsch sind.
Ich glaube, das fällt auch unter den Begriff Confirmation Bias, oder?
Ja, so kann man das auch nennen, Confirmation Bias, genau.
Abschließend für den heutigen Abend, ich möchte jetzt wieder zurückkommen auf unsere Grundfrage. Kann eine KI Bewusstsein erlangen? Was ist Bewusstsein überhaupt? Und den von Ihnen angeführten Begriff der Qualia, der sehr, sehr spannend ist. Sie sagen also, eine KI... Der Turing-Test reicht nicht, ja, also nur weil jetzt eine KI so tut, als wäre sie bewusst, hat die noch kein Empfinden? Es geht ja im Prinzip darum, ob eine KI Subjektivität und Qualia entwickeln kann. Das ist ja die Grundfrage. Und genau. Jetzt sagen Sie, wenn die einen Zufallsprozess in ihren Berechnungsprozess integriert, ja, so wie halt in unserem Gehirn auch quantenphysikalische Prozesse ablaufen, also wenn zum Beispiel ein Quantenrechner diese Matrix-Multiplikationen durchführt über Falltürfunktionen, ich finde das so faszinierend, und dann und dann quasi dieses Türl aufgeht, so möchte ich das jetzt mal bildlich darstellen, wo dann diese Verschränkung existieren kann, dann sagen Sie, oder dann wäre der Computer eigentlich bewusst, oder? Das ist das jetzt so die Aussage?
Naja, ich wäre da schon ein bisschen vorsichtig. Ja. Also ich würde sagen, das wissen wir einfach nicht. Wir können es nicht ausschließen. Aber da ist erst einmal ein langer Weg hin. Und dann wird ja das Nächste sein, wie soll man das im Einzelnen testen?
Ja.
Und das muss man sich dann natürlich überlegen. Also vielleicht wäre ein Test dafür, das, was wir jetzt ja gerade ausführlich auch von unseren Gästen gehört haben, dass uns da auch ein entsprechendes Gefühl eine Richtung gibt. Also es ist doch schon ein Unterschied, das ist für die meisten ganz selbstverständlich, dass es ein Unterschied ist, das haben wir auch gehört, ob ich mit einem Menschen zu tun habe, der mir gegenüber sitzt, oder mit einem Roboter. Also ich will übrigens noch ein Beispiel bringen, was sehr schön lehrt. Meine Frau, die ist ja Physiotherapeutin und die also hat natürlich jetzt längst ihre Praxis aufgegeben, aus Altersgründen. Aber die hat mir Folgendes erzählt. Die müssen ja mit ihren Patienten so Übungen, Bewegungsübungen machen, um sie wieder zu mobilisieren, zum Beispiel nach einem Knochenbruch oder einer Operation oder so. Und da gibt's ja jetzt mittlerweile Bewegungsmaschinen. Die machen das perfekt. Die wird dann eine Maschine, also ich hatte selber mal das Problem, da wurde ich dann an so eine Maschine angeschnallt und die hat dann ganz vorsichtig meinen Arm hin und her bewegt, damit also wieder mobilisiert wird. Und naja, also das war sicher wirkungsvoll und auch hat ja dann auch einen Erfolg gehabt, ja, sonst würde ich es nicht erzählen. So, meine Frau hat es aber immer ganz anders gemacht. Die hat keine Maschine genommen und die war extrem erfolgreich, sondern die hat sozusagen dem Menschen einen Stock in die Hand gegeben und hat selber diese Bewegung geführt. Das heißt, sie hat gespürt, wenn da ein Widerstand war bei der Bewegung. Sie hat genau festgestellt, wo sie ein bisschen mehr drücken oder ziehen muss. Das heißt, sie hat eine Verbindung aufgenommen zu dem anderen Menschen und ich hatte nur die Verbindung zu einem Roboter, also zu einer Maschine. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Daran kann man es sehen. Und ich glaube, wenn uns das möglich sein wird, diese Unterscheidung vorzunehmen, also hinzugehen und zu sagen, wir müssen wieder lernen, sozusagen den Unterschied zu machen, uns nicht an der Nase rumführen zu lassen, dann werden wir das vielleicht alles hinkriegen. Aber vielleicht stellen wir dann auch fest, aber nur auf diese Art und Weise, ob ein solches KI-System mit Biochips oder Quantenchips vielleicht doch eher, dass wir dem ein Bewusstsein zuschreiben. Also was schreibt Hartmann Römer so schön? Wenn es gelingt, die Offenheit zu erhalten und verengende Denkgewohnheiten und Denkzwänge zu vermeiden, dann darf die Menschheit weiterhin Einsichten erwarten, die ihr jetzt so unzugänglich sind wie die Differentialrechnung für einen Hund. Also das heißt, wir haben noch die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Und der Transhumanismus ist eine Dystopie, die eigentlich nur zeigt, dass wenn wir uns dem überlassen, also den jetzigen KI-Systemen und diesen damit verbundenen Manipulationsmöglichkeiten, ob jetzt kommerzieller oder politischer Art, ja gut, dann haben wir keine schöne Zukunft vor uns. Aber wir müssen das wissen. Und deswegen finde ich diese Sendung so hilfreich, weil wir das ja jetzt hier alles diskutiert haben.
Ja, ich finde ich auch, aber jetzt gerade dieses Beispiel, finde ich, zeigt doch so gut, wie fließend da diese Grenze ist. Sie sagen also, dieser Bewegungsroboter, der hat dann halt relativ stur diese Bewegung ausgeführt, die hat halt auch einen gewissen Effekt gehabt, aber ja, wenn derjenige quasi spürt, wann da immer Widerstand ist und so. Es ist interessant, ich habe gerade einen Oberarmbruch gehabt und habe Physio gehabt. Ich kann mir das gerade wirklich bildlich vorstellen. Dann wirkt das besser. Aber wenn Sie jetzt wirklich sagen, da geht's, das ist ja wieder eine Sensorik, ja? Da brauche ich eigentlich keine Verschränkung, ne? Sondern das kann wieder. Moment, nur ganz kurz. Ein übermaschinelles Lernen kann ich ja der KI beibringen, wann ein Widerstand ist, den sie jetzt beachten muss. Also die kann ja lernen auch von einem richtigen Menschen, der dann sowas ausführt, wann er darauf reagiert und wann nicht und wird dann auch immer besser und dynamisch reagierend auf denjenigen.
Also gut, ich meine, das Problem kenne ich. Das wird auch immer angebracht. Zum Beispiel, ich will das wieder ein Beispiel aus der Physik erläutern, was ich damit meine. Natürlich kann man eine KI weiter trainieren und man kann sie noch besser machen. Das bezweifle ich doch gar nicht. Aber es ist eben ein Unterschied. Der Mensch ist eben prinzipiell dieser Verschränkungswahrnehmung fähig. Und wenn man das außen vorlässt, dann gibt's natürlich keinen Unterschied. Und trotzdem, ich will das nochmal erläutern an ein Beispiel aus der Physik. Man konnte um 1900, also vor der Entdeckung der Quantenmechanik, konnte man die Atomspektren und Molekülspektren super genau ausrechnen mit sogenannten vollständigen Funktionssystemen. Und da gab es dann also Bücher, dicke Bücher mit Tabellen drin, wie die einzelnen Atome und Moleküle, wie deren Emissionsspektren oder Absorptionsspektren aussehen. Und das waren mathematische Formeln, die man also ausrechnen konnte. Und das war also sehr genau, also auf viele Stellen nach dem Komma genau. Aber man wusste überhaupt nicht, warum das so ist. Das wurde einfach nur sozusagen angepasst an die Messwerte und dann ausgerechnet. Und es macht natürlich Sinn, dass das gesetzmäßig ist. Aber man hat überhaupt nichts davon verstanden. Und erst die Quantenphysik, die hat dann erklärt, warum das so ist. Und am Anfang waren die quantenmechanischen Rechnungen schlechter als die klassischen Rechnungen, die man damals hatte, von denen man aber nicht wusste, warum diese Parameter so aussehen. Und die Quantenphysik hat es dann sozusagen aus einem heraus erklärt. Am Anfang war es schlechter, wurde dann aber hinterher viel, viel besser. So, und das meine ich jetzt damit. Natürlich kann man durch so ein formales KI-System, also durch so eine Turing-Maschine, alles besser anpassen. Und das kann man natürlich vorantreiben, immer weiter, immer weiter. Aber man versteht ja nichts davon. Also man weiß nicht, warum das so ist. Und wenn man jetzt aber versteht, und da bin ich ja dabei in den Bewusstseinswissenschaften, dass der Mensch keine Turing-Maschine ist und dass er der Verschränkung die Verschränkungsmöglichkeit hat und dass es die Verschränkungswahrnehmung gibt und die ich nicht mehr einfach draußen vorlasse, ja, dann habe ich plötzlich auch, verstehe ich auch viele psychologische Prozesse viel besser. Also ich habe ja mal der Frankfurter Allgemeinen ein Interview gegeben und da ging es um ein Fußballspiel. Naja, und dann habe ich halt gesagt, dass so eine Fußballmannschaft oder auch ein Konzert, ein Orchester, dann besonders gut spielt, wenn sie so viel geübt haben und fleißig trainiert haben, so dass sie ein verschränktes System bilden. Das wird ja kausal erzeugt. Und dann kommt sozusagen diese Verschränkung, die macht daraus ein Ganzes und dann wird's wunderschön. Und dann wird's richtig gut. Und ohne diese Zusatzverschränkung, naja, da müssen sie halt immer noch ein bisschen besser werden. Also das heißt, es ist eine nie abgeschlossene Sache. Und ich würde sagen, akzeptieren wir das halt, dass der Mensch so gebaut ist und dass er eben keine Turing-Maschine ist. Was passiert, wenn die KI halt auch so ist, dann weiß ich nicht, dann kann ich noch nichts aussagen. Aber man sollte es jedenfalls im Blick behalten.
Also ich glaube, so das Takeaway für mich jetzt von unserem Gespräch heute oder eines der Takeaways ist, wie Sie sagen, Verschränkungsphänomene sind, Sie sagen das ja auch irgendwo in Ihrem Buch, ich weise nochmal darauf hin, Summa Parapsychologica, ein 600-Seiten-Werk mit unglaublich interessanten und sehr diversen Artikeln und Aufsätzen, kann ich nur empfehlen. Und dort beschreiben sie das ja aus allen möglichen Blickwinkeln. Also wenn diese und eben diese Verschränkungsphänomene wirken stärker als die Kausalität. Das finde ich ist einer der interessanten Dinge auch. Also die sind fast wichtiger. Und das finde ich auch sehr fast ein bisschen absurd, weil wenn das jetzt so ist, und ich glaube, dass es so ist eigentlich, rein intuitiv, dann ignorieren wir den Teil der Natur, der eigentlich viel wichtiger ist, und konzentrieren uns nur auf diese Kausalität, interessanterweise auf diesen Teil, den eben dann eine KI schon auch sehr gut in dem Sinne nachahmen kann.
Ja, vollkommen richtig. Aber noch was dabei, diese reine Kausalität führt also im Prinzip letztendlich zur Destabilisierung.
Ja.
Und das wollen wir ja nicht haben.
Und das sehen wir aber gerade, oder?
Ja, das sehen wir ja gerade. Es wird uns vor Augen geführt.
Jeden Tag. Also
genau. Also man braucht sich ja nur schauen, was das Internet alles anrichtet. Also ich meine, ich könnte Ihnen jetzt noch einen Brief vorlesen, aber der ist jetzt zu... Ich weiß nicht, ob wir dazu noch die Zeit haben, den eine Frau geschrieben hat an diese KI-Firmen, der mich sehr beeindruckt hat.
Ja, weißt du, wie lange ist? Vielleicht wäre das ja ein schöner Abschluss dann für den Abend.
Ja, gut, dann lese ich das mal schnell vor. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Moment.
Ja, also Moment, das ist, finde ich, wirklich ein...
Ja, gut, das mache ich jetzt noch schnell, eine Sekunde.
Ein sehr spannender, oder was heißt spannender Aspekt? Ich finde es ein extrem wichtiger Aspekt, denn wenn wirklich diese Verschränkungen in der Welt zur Stabilisierung beitragen und wir sie ignorieren, überhaupt negieren, dann ist es klar, dass wir da ins Chaos laufen.
Bitte. Also, die Dame schreibt an die KI-Hersteller und diese Social Media. Überschrift: Ich habe meinen Sohn an euch verloren. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin eine von Millionen von Elternteilen in Deutschland, ja in der ganzen Welt, die verzweifelt sind. Verzweifelt, weil sie ihre Kinder ans Gamen, an Social Media, an Serien gucken, an TikTok, Instagram, YouTube, an alle möglichen Internetangebote verloren haben. Es ist euch egal, dass in unendlich vielen Familien tagtäglich Konflikte bestehen, Diskussionen um Spiel- und Nutzzeiten. Es ist euch egal, dass familiäre Beziehungen leiden oder sogar zerbrechen. Es ist euch egal, nein, es ist für euch sogar wünschenswert, dass die Kinder und Jugendlichen abhängig werden von euren Angeboten, sich in die von euch erschaffenen Welten flüchten, ihr reales Leben aufgeben und ihre Fähigkeit und Fertigkeiten, die sie brauchen, um das echte Leben zu meistern, nicht erlernen oder verlernen. Ihr habt eure wirtschaftlichen Interessen im Sinn. Das ist absolut kurzfristig gedacht. Wohin soll das führen? Viele dieser jungen Menschen werden zukünftig nicht in der Lage dazu sein, ihr Leben zu meistern. Sie werden es extrem schwer haben, mit Frustration umzugehen, an Aufgaben zu bleiben, dran zu bleiben, Anstrengungen auf sich zu nehmen, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln, eine Ausbildung zu schaffen, einer Arbeit nachzugehen, ein sinnvolles Freizeitverhalten und andere Interessen aufzubauen. Sie werden daran scheitern, Beziehungen zu gestalten, zu anderen, aber auch zu sich selbst. Das müssen wir dann, das muss dann wieder sozialstaatliche Hilfesystem unterstützen. Das verursacht Unmengen an volkswirtschaftlichen Kosten. Es ist nicht in Ordnung, dass Eltern damit allein gelassen werden. Es ist absolut nachlässig, dass Eltern überlassen bleibt, gegen diese Übermacht anzukämpfen. Die Politik muss Stellung beziehen, eingreifen und begrenzen. Die Situation macht mich unendlich traurig. Ich fühle mich hilflos und alleingelassen. So, und wenn man jetzt noch hört, was die KI dazu sagt, Supercell sagt dazu, Also das sagt jetzt eine KI. Ich verstehe vollkommen, wie du dich fühlst, aber keine Sorge, dein Beitrag könnte definitiv einen Einfluss auf zukünftige Updates haben. Unsere Spiele verändern sich ständig, oft auch wegen Nachrichten wie deiner. Danke noch einmal, dass du dir die Zeit genommen hast, uns dein Feedback mitzuteilen. Es ist extrem wichtig für unsere Entwicklungsprozesse. Bitte kontaktiere uns vom Spiel aus, denn wenn du das nächste Mal Feedback geben möchtest, wir können nur per E-Mail nur eingeschränkten Support anbieten. Vielen Dank für dein Verständnis. Das sagt doch eigentlich alles, oder?
Ja, leider.
Also so sieht's aus. Ich meine, das ist aus dem Leben gegriffen. Das ist eine reale Sorge und das ist nicht nur so dahergeschwätzt.
Ja, dann schauen wir mal, wo das alles hinführt. Wir sind live dabei und es geht jetzt, glaube ich, Schlag auf Schlag. Also vielleicht können wir uns ja nächstes Jahr wieder einmal zusammensetzen und da bin ich gespannt, wo wir dann stehen mit dem ganzen Thema.
Das werden wir sehen, ja.
Alles klar. Herr Dr. von Lucadou, ich danke Ihnen sehr für diesen ausgesprochen spannenden Abend und vor allem für Ihre Einblicke in diese Thematik, die, glaube ich, extrem wichtig sind und die ich in der Form eigentlich sonst irgendwie nirgends höre, und freue mich sehr, dass wir die heute da vermitteln konnten. Ich hoffe, wir konnten sie gut vermitteln.
Ja, also ich danke Ihnen auch dafür, dass wir das mal besprechen konnten, und es sollte sich natürlich möglichst verbreiten, dass die Menschen wissen, worauf sie achten müssen. Das ist der erste Schritt. Und wie man sich dann dazu verhält, das muss man halt rausfinden.
Ja, und danke auch an den Hörer, der die Sendung angeleiert hat übrigens. Es hat ja jemand Sie darauf angesprochen und geschrieben. Richtig. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er heißt, aber ist auch völlig egal. Jedenfalls danke in seine oder ihre, nein, ich glaube seine Richtung. Alles klar.
Okay.
Herr von Lucadou, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Und ja, danke für das,
ja, bitte.
An dem Sie hier forschen.
Ja, okay, alles Gute. Tschüss.
Okay, tschüss. Crop FM
Radio aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Das nächste Mal Crop FM findet am 20. Februar 2026 statt. Dazwischen bin ich dann nochmal kurz in den Emiraten, besuche da meine Verwandten, bin gespannt. Das ist ein schräges Land. Aber schön, irgendwie feels a bit like home. Ich habe da ja mal 2 Jahre als Kind verbracht auch. Ja, aber am 20. bin ich dann wieder zurück, frisch und auch ein bisschen vielleicht sonnengebräunt. Es ist zumindest wärmer dort. Und am 20. ist jedenfalls Samir Licht, er heißt wirklich so, ein unglaublicher Name, mein Gast, und wir sprechen über das Abenteuerbewusstsein. Also durchaus irgendwie, vielleicht nicht eine Fortsetzung der heutigen Sendung, aber passt irgendwie dazu, nur wirklich aus der Perspektive, eindeutig aus der Perspektive eines Menschen und aus jemandem, der einfach sehr lange auf einer persönlichen Reise war. Auf dieser Reise, auf die sich Samir seit dem ominösen und zur damaligen Zeit unsäglich gehypten Jahr 2012 mehr oder weniger befindet, begann schon ein bisschen früher bei ihm, und er hat dann auch eine Trance-Healing-Methode entwickelt etc. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird dann auch wirklich eine Talkshow das nächste Mal, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist sowieso dieses Format, das, ja, zu dem ich auch immer mehr zurückkehren möchte. Ja, mir bleibt nur mehr, mich bei allen und super Chatfragen, super Anrufer und natürlich ein großartiger Gast. Mir bleibt also nur, mich bei allen Beteiligten zu bedanken. Wir hören uns wieder am 20. Februar 2026. Danke fürs Dabeisein. Macht es gut.
exciting end. Exciting.